Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
This is like a regular thing now?
Oh ja, is it? Sowas von. Is it? Yep, is it though? Dreimal die Woche im Grunde genommen.
Dreimal die Woche. Das ist ähnlich wie mein Sexleben auf jeden Fall. So geht das ab.
Das ist ja überschaubar.
Streng strukturiert. Ja, ach, das denkst du, dass das überschaubar ist. Dreimal die Woche, aber dafür 18 Stunden lang.
Genau.
Deswegen, das gleicht sich dann aus.
Wobei im bundesweiten Durchschnitt bist du damit wahrscheinlich ganz gut.
Mit den 18 Stunden?
Ja.
Wo liegt denn der Durchschnitt? 4 Minuten.
Nein,
mit Vorspiel
ich meinte,
und Nachspiel.
Ich meinte jetzt eher so dieses, wie oft pro Woche man Sex hat.
Ach so.
Da wärst du, glaube ich, mit dreimal allein schon auch ganz gut aufgestellt wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist die Bürde, die ich tragen muss, wenn ich mit einem Informanten zusammen bin. Da muss ich durch.
Mhm.
Mhm. Schönen also, Gruß.
Das ist ganz beiläufig. Schönen Gruß. Ey, das ist so lustig wie das Image deiner Freundin, was, wenn man das mal hier so zusammenpuzzeln würde, was du so an Fakten über sich rausgehauen hast, Alter.
Ja, das stimmt.
Jetzt wissen wir, dass es eine Nymphomanin ist, die auf Actionfilme und eine Menge Blut in Filmen steht.
Ja.
Und wenig für Romantik übrig hat.
Und sie ist non-binary, laut eigener Aussage.
Ah ja?
Nein, ist sie nicht.
Das auch noch.
Lee hat gerade einen Tweet geguckt. Nein.
Ja, du, hätte das sein können, dass deine Freundin so ganz woke ist und...
Das ist eben das Ding. Ich drop hier irgendwelche komischen Fakten und dann malen sich die Leute aus, okay, was stimmt jetzt? Was ist jetzt das, dieses jetzt das große Mysterium da draußen?
Ach so. Jetzt heißt das, es stimmt Anna. Gar nicht alles, oder was?
Das ist immer anzuzweifeln, wenn ich irgendwas sage. Das musst du mittlerweile wissen, dass ich, dass ich so einen trockenen Humor habe, dass man da teilweise nicht festlegen kann, okay, meint er das jetzt ernst oder meint er das nicht ernst?
Ja, der ist wahnsinnig trocken, dein Humor.
Du bist der Erste, der sagt, er ist nicht trocken, aber lass mich gerne auch von dem Gegenteil überzeugen.
Auch das nicht gesagt. Ich find's nur lustig.
Was findest du lustig?
Wie du das selber so wahrnimmst.
Nee, das heißt ja nicht, dass ich selber wahrnehme, wenn ich schon 400 Mal gehört habe von irgendwelchen Leuten, was für einen trockenen Humor ich habe. Ich gebe das ja dann nur wieder.
Ach so.
Das heißt ja nicht gleich, dass es meine eigene Selbsteinschätzung ist.
Wir haben 400 Leute gefragt.
Richtig.
Wie würden Sie den Humor von Guess einstufen?
Ja, wenn 100 Leute sagen, ich habe so einen trockenen Humor und so, man weiß nicht, ob ich was ernst meine oder irgendwas als Scherz meine, dann kann man das schon mal wieder so wiedergeben.
Mhm.
Mhm. Mhm. Wie würdest du denn meinen Humor deklarieren, außer daneben? Was du ja einmal gesagt hast.
Nee, daneben habe ich ja auch noch nie gesagt.
Unlustig hast du gesagt.
Naja, das ist ja auch sehr subjektiv. Ich kenne auch.
Diplomat.
Ich kenne einige Leute, die dich lustig finden.
Oh.
Ja, ja.
Aber das klingt jetzt wieder so, als müsstest du die Nadel im Heuhaufen suchen. Ich kenne da einige Leute, die dich lustig finden. Ist das ein Kompliment?
Nee, du, ich kenne ja, also im Gegenzug kenne ich nicht viele Leute, die mich lustig finden.
Ach so. Doch, du kannst auch lustig sein.
Das klingt schön, so ganz unfreiwillig mal, aber
ich bestätige ja, dass du auch mal lustig sein kannst.
Ja, immerhin.
Ja.
Nee, das ist ja jetzt auch nicht mein größtes Ziel, möglichst lustig zu sein.
Na, meins auch nicht. Ich verdiene ja mein Geld nicht damit, lustig zu sein oder Lustigkeiten zu verbreiten.
Dann wäre es aber auch echt ein hartes Brot, Alter.
Ey.
Wobei, das wäre doch mal eine Option, Alter. Das wird so auf Patreon und Steady, machen wir mal einfach so eine Witz-Episode. Und dann gucken wir mal, ob das noch mehr Leute anlockt.
Ja, die Witz-Episode, da müsstest du aber dann auch die Hälfte machen, logischerweise.
Also, ja, ja.
Das wäre dann 50-50. Du darfst eine Sache nicht vergessen, dass die Leute, die am meisten Geld verdienen mit Comedy und mit Stand-Up-Shows und so, dass es da 90% oder 80% gibt, die wir beide null lustig finden. Also nur weil man etwas nicht lustig findet, heißt es nicht, dass man damit nicht richtig Kohle verdienen kann.
Das stimmt wohl, ja.
Insofern haben wir da vielleicht doch die besten Voraussetzungen. Neues Standbein.
Sehr schön, noch eins, ja.
Ja.
Gott, es werden immer mehr.
Ja, und wir begrüßen natürlich unsere Banausengefolgschaft da draußen. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Wie immer reden wir nur über uns selbst.
Ja, das ist ja leider so, ne, wenn wir hier zu zweit sitzen.
Ja, wieso? Wir können doch auch...
Die anderen, wir kennen die ja nicht, weißt du? Also ich meine, ich finde das nach wie vor super, dass da immer mehr Leute dazukommen, die uns hören und auch die uns dann finanziell unterstützen. So, deswegen erstmal herzliches Willkommen auch an die Leute.
Absolut.
Vielen Dank erstmal. Und das ist immer wieder geil, was da so an Feedback kommt. Aber ich meine mal ganz ehrlich, die wenigsten von denen kennen wir.
Ja, wir müssen ja nicht über die Fremden reden, die wir nicht kennen, aber wir können ja zum Beispiel, weiß nicht, wir können ja erzählen, dass Second Hand eine neue Geschlechtskrankheit hat oder so oder irgendwie so eine Sachen verbreiten.
Oder sollen wir gleich mal wieder Hoffi mit reinnehmen als Platzhalter für alles, was in dieser Folge scheiße abläuft.
Ja, Hoffi ist leibhaftiger Platzhalter bald, weil der beehrt uns nicht nur für eine reguläre Episode mit den anderen beiden Jungs, weil die sind ja sehr beschäftigt, der Jan und der Dietz.
Ja, ja.
Und Hoffi im Gegenzug dazu ist halt so ein Slacker. Der bleibt dann auch nochmal für eine Supporter-Episode mit uns beiden.
Ist so geil, weißt du, man hätte jetzt auch sagen können, er hat sich mit aller Gewalt noch so ein bisschen Zeit verschafft.
Das wäre eine nette Variante gewesen, oder?
Ja, aber man kann natürlich auch sagen, wer ist ein Slacker, hat eh nichts zu tun. Deswegen
warum soll ich denn die nette Variante vorziehen, wenn wir schon beide zur Wahl haben? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja.
Ja, und insofern freue ich mich drauf, dass wir mit Hoffi auch nochmal eine Supporter-Episode auflegen.
Ja, ich mich auch.
Aufnehmen.
Der DJ.
Ja. Richtig, auflegen. Wir legen eine Episode auf. Was eigentlich ein guter Übergang ist.
Hast du das eigentlich schon mal gemacht?
Was habe ich gemacht?
Ich will deinen Übergang nicht schon wieder abfucken.
Doch,
aber
hast du. Du hast schon den besten Übergang, den wir jemals in diesem Podcast hätten machen können, in der letzten Supporter-Episode. Von einem Kriegsszenario ins nächste Kriegsszenario hast du schon so zerredet, Alter, dass ich dachte, okay, das war mal auf jeden Fall gut.
Ich bin die Podcast-Version von dem Typ, der im Club die ganze Zeit neben dir steht und dich so antippt und sagt, hey,
ich bin auch DJ.
Spiel mal, nee, mach mal was anderes. So,
alle würden abgehen, ist dann auch immer das Argument. Zu dem Song würden alle tanzen.
Genau.
Okay.
Ich und meine drei Freunde sind uns einig, alle würden abgehen, wenn du jetzt den Song spielst.
Das kam auch schon. Ich habe alle gefragt. Die wollen das und das hören.
Ich habe alle gefragt.
Ja, das ist auch mein Argument.
Ja, okay.
Meine Freundin hat Geburtstag, kommt da um 2.30 Uhr so. Die wünscht sich das und das. Ich so, okay.
Ja, super.
Alles schon gehört.
Geil, siehst du, jetzt habe ich total vergessen, womit ich dich unterbrechen wollte. Wovon hatten wir es davor?
Wir hatten es, dass du meinen schlechten Übergang unterbrochen hast mit deinem Reingequatsche.
Ja, nee, ich meinte, davor wollte ich ja eigentlich was sagen.
Davor wolltest du was sagen?
Ja, weil mir natürlich jetzt bewusst war, dass ich dich da schon wieder unterbreche. Aber geil, jetzt habe ich vergessen, womit ich dich unterbrechen wollte. Es ist aber, Alter, heute sind eh worst Voraussetzungen, so was unsere Aufnahme angeht, weil ich glaube, so matschig war ich noch nie. Also ich habe zwar viel geschlafen so, das hat funktioniert, aber ich habe mich gestern dermaßen verausgabt, dass ich heute echt ziemlich ausgelutscht bin.
Die hat unaniert.
Den ganzen Tag.
Ja. Bist du verschallert, ja?
Ich bin übelst verschallert.
Ich habe dieses Wort verschallert schon 2-3 Mal in diesem Podcast benutzt und dann fiel mir auf, dass ich das Wort zum ersten Mal von dir gehört habe und das einfach jetzt irgendwie mein Wortschatz übergegangen ist, dadurch, dass ich das so oft höre und wir so oft aufnehmen. Davor habe ich das nie gehört und nie gekannt. So. Insofern ist schon ein bisschen zusammengezuckt, dass ich irgendwelche Manierismen von dir auf einmal in den Wortschatz übernehme. So, was ist da los?
Tja, da kannst du sehen, was das für einen Einfluss hat, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt.
Ja, hast mich geprägt.
Ja, aber das ist ja andersrum genauso. Also deswegen kein Problem.
Von
meiner Seite aus. Jetzt kommen wir zurück zu deinem genialen Übergang.
Der wäre es gewesen, wenn du mich nicht unterbrochen hattest. So wiederholt mal, genau. Wir waren bei der Supporter-Episode. Und
jetzt weiß ich es wieder. Sorry.
Okay, da bricht mich von vorne.
Sorry, Alter, jetzt ist es mir eingefallen. Weil du es von Auflegen hattest. Ich meine, so, das wäre doch mal ein geiles Ding, wenn du beim Auflegen unsere Intro spielst, Alter.
Was wäre daran geil? Und dann?
Na, Hallo ist ein geiler Beat.
Und du meinst, die tanzen dann dazu?
Ey, natürlich. Also ich meine, das
dann hören die auf
ein sehr tanzbarer. Naja, bis dahin hast du hoffentlich einen nächsten Übergang gemacht. Aber weißt du, so ganz subversiv irgendwie.
Ja, aber das ist doch, dann kommen die anderen
schon
sagen,
sagte,
ja, warum spielst du diesen geilen Beat nicht aus? Warum spielst du diesen geilen Song nur an?
Sagst du, müsst ihr da und da hören, Bewegtbildbalancen.
Hören die auch nur 20 Sekunden. Finden sich ja noch mehr verarscht.
Alter, du weißt doch, was ich meine. Das ist doch perfekte, unterschwellige Promo.
Ich mach jetzt den Lee, ja. Ich sage irgendwas und du bohrst dann so lange nach und stellst komische Fragen so, bis es keinen Sinn mehr macht.
Okay, es wäre ja kein Problem, diesen Beat auch in einer längeren Version zu bekommen. Also zum einen könnten wir den loopen oder sonst was oder wir fragen einfach unseren Produzenten.
Ja, aber die Leute tanzen nicht zu Instrumentals, also da müssten wir dann schon auch was rübersingen.
Da bist du dann gefragt. Dann,
ach, da bin ich gefragt.
Naja, klar, dann machst du halt, keine Ahnung, The World is Yours rüber oder so.
Ach so, ich soll da was basteln.
Ja, es ist doch kein Problem, irgendein A Cappella auf dem Beat zu spielen.
Ich dachte, wir machen da was. Ich weiß, was wir machen.
Du wolltest was einsingen,
voll die geile Idee.
Was?
Wir haben noch bald Weihnachten.
Oh mein Gott.
Ja. Wir machen so ein Band-Aid-Ding. Wo wir die Filmfressen holen, Alessandro und ja, hier Filme,
oh,
weißt du?
Nee,
und dann stellen wir alle auf und machen so einen Benefiz-Song.
Ja.
Für irgendeine geile, weiß nicht, fürs Tierheim Langwitz oder so.
Mhm.
Und nehmen da irgendeinen coolen Song auf unserem Beat. Und jeder macht halt eine Strophe.
Und der soll dann verkauft werden, oder wie willst du darüber Geld? Ja, Geld generieren.
Alles drum und dran hier mit Singles und so hier.
Aha.
Maxi-CDs beim Mediamarkt in den Charts, Platz 4.
Okay. Ja, müssen wir Manu mal fragen, ne? Weil der kann ja singen.
Ja, Manu muss Gitarre spielen, weil das ist der Einzige, den wir kennen aus unserem Kreis, der Gitarre spielen kann.
Second Jan kann auch ein bisschen Gitarre spielen.
Oh, siehst du? Ein bisschen Gitarre spielen würde uns schon helfen. Kann auch Bass?
Weiß ich nicht.
Er muss erlernen bis dahin.
Ja.
Kriegen wir auch einen Bassspieler.
Zur Not trommel ich und sowas.
Ja. Ich könnte die Triangel bedienen oder Klanghölzer, falls gefragt wird. Das ist das Einzige, was
ich
so ein bisschen
bin. Muss ja zwangsläufig mit rein.
Ja, definitiv. Das muss da mit rein.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass unser Intro ein tanzbarer Beat ist.
Ja, es ist auch tanzbar. Aber auch nicht für jeden, ja. Wenn einer so One Republic als Lieblingsband zählt,
ja,
der findet den Beat wahrscheinlich nicht so toll. Nicht so fesch.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Oder?
Aber da bist du ja eben gefragt, als DJ, den zum richtigen Zeitpunkt so zu platzieren, dass die Leute danach denken, oh, okay, muss ich mal hören.
So. Also ich freue mich mal jetzt hier meine DJ-Tätigkeit hier außen vor zu lassen und mal über Filme zu reden und du kommst hier wieder mit meinem Job um die Ecke.
Ja, entschuldige, das war mir eben vorhin eingefallen. Jetzt kommen wir endlich mal zurück zu deinem Übergang und ich halte jetzt die Fresse.
Was war denn der Übergang? Jetzt kannst du es auch selbst einleiten.
Nee, ich weiß ja immer noch nicht, worauf du hinaus
Ich wollte darauf hinaus, dass wir, dass du über die Supporter geredet hast und den Supportern gedankt hast und das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, die Filme zu erwähnen, die wir in der letzten Supporter-Episode hatten.
Das ist wohl wahr.
Was wir schon am Dienstag machen wollten, und deswegen holen wir das jetzt an diesem Freitag nach, was wir am Sonntag denn in der Exklusiv-Episode besprochen haben.
Ja, das war schon die 72.
Mhm.
Und da haben wir ganze 4 Filme gebracht. Unter anderem nämlich, nee, nicht unter anderem, ich zähle alle 4 auf jetzt. Come and See war dabei, der, glaube ich, auch von vielen sehr geschätzt wird.
Das stimmt.
Dann habe ich über Captain America Civil War gesprochen und du hast Inferno und Steiner das Eiserne Kreuz den zweiten Teil gebracht.
Richtig. Haben wir einen schönen Podcast hingelegt mit diesen 4 Filmen.
Mhm.
Also wer Bock hat, gerne bei Patreon oder Steady mal reinhören.
Ja, unbedingt.
Und heute gibt's einen neuen Stuff, von dem ich nicht weiß, was du bringst und von dem du nicht weißt, was ich bringe. Wie immer, große Überraschungstüte.
Mhm.
Hab auch vergessen, ob du irgendwas angeteasert hast, was heute kommen könnte. Ich glaube nicht.
Nein.
Alles Überraschung.
Oh ja.
Okay. Na, dann bin ich gespannt.
Obwohl, doch, stimmt gar nicht. Den einen habe ich, glaube ich, so ein bisschen angeteased.
Ein bisschen.
Ja.
Ja gut, aber wenn das jetzt so eine Geschichte ist, wie du schon 700 Mal hier gedroppt hast, so von wegen, ach ja, den könnte ich mir auch mal wieder angucken. Ich meine, das ist ja jetzt
ungefähr
700 Mal schon vorgekommen.
Nee, aber ich hatte dir erzählt, dass ich im Kino war und mir den angeguckt habe und deswegen, das war ja mal ohne dich.
Hast du mir erzählt, was du im Kino gesehen hast?
Ja.
Na gut, dann habe ich das schon wieder vergessen.
Mhm.
Deswegen ist das wie eine Überraschung.
Okay.
Dann fang doch an.
Ja, ich habe ein Projekt mehr als du, deswegen fange ich mal mit dem an, was du dann auch nicht raten musst, weil ich glaube, das wäre ziemlich fies.
Ziemlich fies?
Ja, weil es wirklich ein grober Scheiß ist. Also ist schon auch so ein bisschen halt ein Produkt seiner Zeit, nicht nur ein bisschen, sondern das ist ein Sketchformat, aber halt sowas wie das erste seiner Art. Deswegen war das hier schon sowas wie der Vorläufer von SNL, Kentucky Fried Movie und ja, wie sie alle heißen.
Warte mal, ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Das ist der Kinofilm, den du gesehen hast?
Nein.
Ach so, ich dachte, du kommst jetzt mit einem Kinofilm um die Ecke und deswegen, da war ich kurz mit Einleitung jetzt.
Ach so, nee, der ist nur der hier auch mit bei. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich fange jetzt mit dem an, den du nicht raten sollst, weil das eben in meinen Augen zu fies wäre.
Ach so.
Aber ja klar, ich habe mir einen Kinofilm von 1974 angeguckt, Alter, letzte
Story
Woche.
Story Releases, hallo, Metropolis läuft auch im Kino.
Ja, okay, nee, das bezweifle ich, dass sie diesen Film nochmal im Kino bringen werden.
Schön mit Live-Orchester hier, dein Sketch-Format.
Genau. Ja. Im Original heißt das Ding nämlich, aus dem Jahr 1974, The Groove Tube.
Okay.
Sagt dir das was?
Überhaupt nicht.
Der deutsche Titel lautet
Klimbim.
Genau. Ringelbeats mit Anscheiß.
Das ist Klimbim.
Nee. Der deutsche Titel lautet Big Gag - Movie Station.
Nie gehört, Alter.
Ist auch ein wahnsinnig geiler deutscher Titel schon wieder.
Ja, Hammer.
Ja, wie gesagt, ist eine Ansammlung von Sketchen, eben ähnlich wie Kentucky Fried Movie und all das,
mhm.
Geht eine Stunde 15 Minuten und ist eben der erste seiner Art. War in Amerika Rated R, hierzulande ab 16 freigegeben. Die mussten sogar so ein bisschen kämpfen, dass sie dieses R-Rating bekommen, weil das dann hätte auch ein X-Rating werden können. Und hier wird halt 70er Jahre Fernsehen gespooft. Und das ist das Langfilmdebüt von Chevy Chase.
Ach.
Und Richard Belzer, der jetzt nicht ganz so bekannt ist, aber die Fresse hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
Mhm. Chevy Chase Debüt, okay, krass.
Ja, weil der taucht hier in drei von diesen Sketches auf. Mhm. Beziehungsweise zu sehen ist er nur in zwei, weil der eine, da siehst du nur Finger.
Mhm.
So, und die einen Finger sind halt auch von Chevy Chase, aber ja. Regisseur und Autor des Ganzen, Ken Shapiro. Der hat keine große Vita, der hat 81 noch Modern Problems gemacht. Das war eben auch dann der zweite Langfilm von Chevy Chase oder mit Chevy Chase. Aber der hat sich dann auch relativ schnell zurückgezogen. Und das gilt hier schon so als sein bekanntestes Projekt.
Mhm.
Der spielt hier auch die meisten der Rollen, zusammen eben mit Richard Belzer. Die Fresse, die könnte man kennen, wenn man so Law & Order guckt, weil der hier in dieser Law & Order Special Victims Unit mit Ice-T, das Ding.
Mhm.
Da ist der mit drin gewesen und
habe ich nie gesehen.
Ich auch nicht. Aber die Fresse hast du garantiert schon mal gesehen.
Mhm.
Weil er schon auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ja, aber das war's dann auch schon mit namhaften Leuten. Also Jennifer Wells könnte man noch kennen. Die ist Pornodarstellerin gewesen damals. Ist die vielleicht deswegen manchen Leuten bekannt, aber ansonsten, wie gesagt, keine Leute, die man kennt.
Wir warten immer noch auf den ersten Porno, der uns in den Lostopf geschmissen wird. Aus dem Genre hat man noch nichts.
Ja. Ja, ist vielleicht auch besser so, oder?
Wir sagen ja den Supportern immer so, ja, Genre ist völlig egal, kannst reinschmeißen, was du willst. Ein Porno kam noch nicht bisher.
Ja.
Die Inhaltsangabe wäre wahrscheinlich ein bisschen unspektakulär.
Ja, eben. Bist du da wild drauf? Also, ich weiß nicht.
Nee, bin ich nicht. Würde ich tauschen.
Ja, eben. Jetzt mal kurz zur Entstehung von dem Ding. Es ist nämlich so, dass es so eine Theatergruppe gab oder beziehungsweise so eine Schauspieltruppe, die sich zusammengetan hat in New York, damals in den 70ern. Und da war eben auch schon Ken Shapiro und Chevy Chase mit drin. Und die haben damals schon auf so einer Theaterbühne Sketches gemacht, die abgefilmt und dann halt Slots gesucht, um die irgendwo ausstrahlen zu können.
Mhm.
Und so ist das Ganze überhaupt erst zustande gekommen. Und daraus ist dann eben unterm Strich The Groove Tube entstanden. Ja, und Alter, das ist, also die Trefferquote an Witzen hier, oder die halt funktionieren, die ist so überschaubar. Also zum einen lässt sich's halt auch nicht verhindern, dass das hier an jeder zweiten Ecke hart rassistisch ist.
Mhm.
Ja, von sehr offensichtlich bis grenzwertig, aber die machen dann natürlich auch immer Witze über, und das halt alles aus amerikanischer Sicht natürlich, ne? Das heißt, wenn dann gibt's so eine Fake-News-Reportage, wo dann über China berichtet wird,
mhm,
und dann gibt's natürlich Regionen oder Leute, die dann Namen haben wie Long Wang und sowas, was ist, und dann solche Witze in die Richtung, oder dann gibt's auch so einen kurzen Sketch, wo es um so einen russischen Wissenschaftler geht, und da haben sie dann so altes Filmmaterial mit so News-Footage zusammengemischt, also eben ist der Sprecher klingt so, als wäre ein Nachrichtenreporter, aber was du halt siehst, ist eindeutig Filmaufnahmen, und dann heißt einer der russischen Wissenschaftler heißt dann halt so Wladimir, get your rocks off und so. Weißt du, das sind dann die Sorte Witze, oder dann eben auch, ja, wie gesagt, also Richard Belzer spielt an einer Stelle halt wirklich eine schwarze Note.
Okay, das ist fragwürdig.
Ja, ja, und das ist also wirklich ganz vieles hier ist echt hart fragwürdig. Du siehst auch permanent eben nackte Haut. Das ist jetzt nicht das, was fragwürdig ist, aber das ist zum einen nicht immer notwendig und nur einmal wirklich witzig. Weil hier ist einmal, gibt es so eine Art Public Service Announcement, wo es um Geschlechtskrankheiten geht. Und die Figur, der Kopf der Figur ist halt ein Penis.
Das war jetzt das
mit,
einzige Witzige.
Mit Sack. Nee, also du siehst es halt, es ist so, es ist schwer zu beschreiben, du musst dir mal ein Bild angucken. Aber da musste ich schon ein bisschen lachen, weil du hast halt einfach diesen, ja, du hast halt so, so einen umgedrehten Schwanz von hinten, du hast halt so die Eier, wo so Augen drauf gemalt sind und der Penis ist dann quasi der Mund und dann hat er unten noch so einen Anzug an und spricht dann halt über irgendwelche sexuell übertragbare Krankheiten. Das fand ich schon halbwegs witzig. Aber ja,
da haben wir noch unser Kapitelbild auf jeden Fall.
Ja, aber also darauf beschränkt sich schon fast. Wobei es gab noch einen Sketch, den fand ich tatsächlich recht witzig. Da hast du so einen Clown, wie er so eine Kindersendung moderiert. Und er spricht halt dann halt wie so Krusty-mäßig. Hm. Ist halt so völlig überdreht und spricht halt so in vermeintlicher Kindersprache. Und dann sagt er so den Kindern, ja, jetzt müsst for it's Make-up-Believe-Time. Und ihr müsst alle Erwachsenen rausschicken. So, schickt alle Erwachsenen raus und dann irgendwann so, okay, sind jetzt alle Erwachsenen draußen, gut. Und dann switcht er seine Stimme in völlig normalen Ton und sagt, so, wir kommen jetzt zu dem Segment, wo wir uns Dingen widmen, die ihr eingereicht habt, so, und deswegen lese ich jetzt mal folgendes Gedicht vor, so. Und dann setzt er seine Brille auf, zündet sich eine Kippe an und liest halt irgendwie recht hochgestochene Literatur vor, weil sich die Kinder das gewünscht haben, ne, und ist dann da bei irgendwelchen Gedichten oder Shakespeare und sonst was, zitiert dann da irgendwelche große Literatur und sagt dann an einer Stelle noch so, ja, und wir haben leider herausgefunden, dass sich eine Mutter beschwert hat, so, weil die offenbar doch noch im Raum war, als es hieß, ihr müsst jetzt zu Make-up-Believe-Time alle Eltern rausschicken, und die war dann trotzdem noch da und die hat dann dem Sender einen Brief geschrieben. Zum Glück guckt der Sender unsere Show nicht, so, deswegen dachten die, das wäre so ein Prank gewesen, dieser Brief, und deswegen nochmal der Hinweis, wir können das hier nur so weiter durchziehen, wenn ihr auch wirklich eure Eltern aus dem Zimmer schickt, ne, wenn das angesagt wird. So. Und das ist dann halt so voll das Erwachsenensegment für die Kinder, weißt du, und das dann halt vor wird so suggeriert, dass für die Eltern wird der Schein gewahrt, dass das halt so ein Clown ist, der so Kinderscheiß macht. Aber in Wirklichkeit macht er voll den deepen Shit für die Kids.
Naja.
Weißt du, das ist ein halbwegs witziges Segment, aber ja. Ansonsten, das ist, kannst du hier wirklich, das ist so hart aus der Zeit gefallen, Alter, das kannst du echt nicht mehr bringen.
Wie ist jetzt die Trefferquote, was den Humor angeht, verglichen jetzt mit meinem Humor?
Verglichen mit deinem Humor? Alter, dazu müsstest du das vielleicht mal gucken, um dann zu sagen, ob
nee, ich frage mehr dich als Beurteilung.
Ja, also dich finde ich auf jeden Fall witziger als The Groove Tube.
Aber nur ein Tick, oder? Nur ja, wirklich einen ganz kleinen Tiki.
Ja, ich weiß nicht, ich würde es mich nicht trauen, deinen Humor in Punkten zu bewerten.
Ich werde mal, also laut deiner Aussage werde ich mir einfach einen halben bis einen Punkt werde ich rauflegen dann am Ende. Dann haben wir mein Humorlevel bestimmt. Bin gespannt, wo du landest.
Setzt mich hier ein bisschen unter Druck, oder? The Groove Tube, natürlich 10 Punkte.
Ach so.
Ja, ist klar. Nee. Ja, ich glaube viel mehr, also ich brauche eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Ich komme zu den Punkten, das ganze Ding hat auch nur 200.000 gekostet, ne? Also das ist schon, auch es wirkt alles eben recht cheesy. Ist aber ja auch einigermaßen schnell vorbei.
Wie sieht er denn aus, der junge Chevy Chase? Sieht er aus wie ein Brad Pitt
nee,
in jungen Jahren?
Im Gegenteil, ich finde, der sieht da echt so, ja, ich glaube, in den USA würde man Dorky sagen.
Okay.
Aber er sieht halt echt aus wie so ein Lutscher.
Ah ja, okay.
Also, weißt du, der hatte ja dann schon so in den 80er Jahren Film, hatte der ja auf seine dämliche Art so ein bisschen eine Coolness auch.
Ja, aber so ein Sexsymbol war er halt noch nie.
Nee, insofern. Eben, das sowieso klar. Nicht. Aber der ist hier mal so gar nicht cool. Naja, ist ja auch egal. Wie gesagt, der taucht echt zweimal, siehst du den, das war's.
Mhm.
Und das eine Mal davon singt er, also.
Naja.
Ja. Komme ich zu den Punkten, oder? Weil ich glaube, das war's, ja. 5,8 gibt's noch auf IMDb, was ich sehr versöhnlich finde. Es gibt keinen Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 3,8 von 10. Das sind ganze 13% Empfehlung. 3,5 immerhin vom Publikum. Auf Letterboxd gibt's tatsächlich eine 2,7. Und das habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, weil gibt's halt nur Leute, die sagen, okay, das ist so ein Relikt aus meiner Kindheit, so deswegen feiere ich das.
Mhm.
Und dann aber andere Leute, die halt das aus heutiger Sicht betrachten und halt einen halben Stern vergeben oder gar nichts. So,
das sind diese Nostalgiepunkte, die da mit reinfließen.
Ja, und deswegen landet der da irgendwo in der Mitte, weil, also ich bin hier bei 2 Punkten.
2? Eieiei.
Das ist wirklich bitter.
Okay, demnach ist mein Humor circa bei 3 Punkten bei dir einzusiedeln.
Das hast du jetzt
3 gesagt. 3 von 10. 3 von 10 für Guess.
Ich bin so traurig. Ja, das hast du jetzt gesagt, aber
haut hin.
Kannst ja daran arbeiten. Gibt's ja noch Raum nach oben, jede Menge.
Ja, siehst du, jetzt hättest du sagen können, nein, das stimmt natürlich nicht. Dein Humor ist weiter oben eingesiedelt. Nein, stattdessen sagst du, aber man kann ja noch dran arbeiten. Man kann es ja immer noch verbessern.
Es ist so lustig, wie du mir immer die Worte rumdrehst. Ich habe davor noch gesagt, so, ich würde mich nicht trauen, deinen Humor zu bewerten. Und dann hast du es an diesem Film festgemacht.
An diesem Film habe ich es jetzt festgemacht, richtig. Ja, das war der Film, wo ich mich orientieren konnte.
Mhm. Läuft.
Great job! Yay!
Machen wir mal weiter mit den Great Jobs. Ich habe auch was zum Lachen mitgebracht. Schon eine Komödie, schon etwas sehr Witziges, aber aus dem Animationssektor.
Okay.
1978 ist diese Comicfigur zum ersten Mal in einer Zeitschrift erschienen, namens Pardon, so hieß die Zeitschriftenreihe damals. 1981 gab es den ersten eigenständigen Comic. Um welche fünffach verfilmte Comicfigur geht's hier?
Ist das aus Frankreich?
Nein.
Dann weiß ich es nicht.
Und wenn ich dir sage, es ist aus unseren Landen. Es gab 5 Filme bis jetzt. Eigene Comics, ich glaube 13.
Werner?
Es ist Werner.
Oh, okay.
100 Punkte, Lee. Hast zwar 30 Sekunden gebraucht, aber siehst du, wenn man dir ein bisschen mehr Zeit gibt, dann kommst du auch auf die Antwort.
Ja, ja.
Schöne Grüße an Tom.
Mhm.
Richtig, ich habe mir einen Werner-Film angeguckt.
Geil.
Und zwar aus dem Jahre 2003, Gekotzt wird später. Insgesamt der 4. von den Langfilmen.
Ich finde das sehr passend im Hinblick auf unsere Intro, da sind wir wieder.
Ja, stimmt, ja. Bist gekotzt, aber gekotzt wird später, das passt wirklich gut. Regisseur war wieder Michael Schark, wie schon bei den anderen Werner-Filmen. Der war schon vorher da zugange und die Autoren waren auch hier wieder Andi Feldmann und Bruderherz Rötger Feldmann, sozusagen Werners alter Ego.
Brösel.
Richtig, Brösel Werner, die waren hier die Autoren des Ganzen. Kennst du Gekotzt wird später?
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht? Wie viele Werner-Filme hast du denn gesehen von den 5?
Boah, ich glaube 3.
3 hast du gesehen?
Oder? Ja. Also die ersten 3 auf jeden Fall.
Okay. Da hast du hier einen recht gelungen auf jeden Fall verpasst, meiner Meinung nach. Du hast wieder natürlich autobiografische Züge von dem Herrn Feldmann, die hier mit reinfließen. Weil die haben nämlich mal ein Spiel gespielt, was er hier einfach in Zeichentrickform umgesetzt hat. Es geht darum, dass Werner, Andi und Eckart sich natürlich mit Bergstoff wieder die Birne zuhauen und dann in so einem langweiligen Moment den Plan aufstellen, mit einem selbst aufgemotzten und frisierten Oldsmobile, was sie da irgendwie zurechtstutzen, nach Korsika zu kurven, um einen Flachkörper zu machen.
Okay, irgendwas klingelt da aber gerade bei mir im Hinterkopf. Könnte sein, dass ich den doch gesehen habe.
Okay. Und dann geht ein Roadtrip-Szenario praktisch los.
Mhm.
Wie diese Dreiertruppe nach Korsika will, um diesen Flachkörper zu machen. Und dann lustigerweise auch, Spoiler, gleich wieder umdrehen, nachdem die diesen Körper gemacht haben und wieder wegfahren. So, das finde ich auch ziemlich geil.
Wie sieht das Auto aus? Weil ich habe da... Als du meintest, das ist so ein Oldsmobile, da hatte ich irgendwie gerade was vor Augen.
Das wird irgendwann umfrisiert in so ein richtig schwarzes Monster, was so ein riesige Front hat und eine riesige, riesiges Heckteil. Also es ist richtig lang, es ist schwarz, es ist düster, du hast vorne so eine...
Und es ist eins von denen, die vorne so rund sind, ne? Also die Kühlerhaube, heißt das so? Motorhaube?
Ja.
Der Kühler? Nee, Kühlergrill ist vorne, Motorhaube, die ist so rund, ne?
Mhm.
Ja, ich glaube...
rund, nee, eigentlich eher rechteckig.
Echt?
Also eher so rechteckig nach vorne, es sieht so... Sieht halt wirklich aus wie so ein Oldsmobile, so ein altes, aber viel länger. Also sieht aus, als hätte man die Schnauze ein bisschen länger gezogen.
Okay.
Und,
müssen wir uns mal Bilder angucken, ich bin verwirrt.
Und vorne im Grill hast du so Bierflaschen noch dahinter, die so hinterm Grill noch sind. Und haben sie noch so Bier postiert, ist auch ganz witzig. Den haben die auch wirklich nachgebaut, bevor die diesen Zeichentrickfilm gemacht haben. Das heißt, die haben das Auto erstmal so gebaut, wie es aussehen soll, haben es halt wirklich verlängert, alles per Hand und geschweißt. Und so ist dieses Auto dann auch im Film gelandet.
Geil. Ah, okay.
Weißt du Bescheid?
Ja.
Und klingelt's?
Ich glaube, ich habe das Comic gelesen.
Du hast das Comic gelesen, na gut, das kann natürlich auch sein. Das Besondere an diesem Roadtrip, es wird abwechselnd immer ein König gekürt. Und hier haben wir diese autobiografische Note von Rüdger Feldmann, das haben die nämlich wirklich gemacht. Die haben sich nämlich eine Pappkrone aufgesetzt, je nachdem wer König war, und der König durfte man bestimmen. Der hatte so eine Fliegenklatsche als Zepter, der hat halt die Krone bekommen und immer ein anderer wurde halt König. Und wie das Ganze dann gekürt worden ist, ist immer so mit lustigen Spielen. Stein, Schere, Papier oder keine Ahnung, irgendwas, wer die meisten Bierflaschen aufmachen kann in einer Minute und so. Und der ist dann, und deswegen musste einer immer wieder die Krone an den anderen abgeben. Das heißt, einer hat immer sozusagen das Sagen von den dreien, wechselnden Rhythmus.
Ja.
Und dann hast du zwischendurch natürlich immer viele Schwänze, nackte Titten, wie immer bei Werner. Du hast Bergstoff, du hast explodierende Plumpsklos, Scheiße, die durch die Gegend fliegt. Und es gibt zum Auftakt wieder ein Fußballmatch, wie im ersten Teil.
Geil.
Ist ganz geil, weil dieser Film fängt ganz sanft an mit diesem Song La Mer. Diese französische Version von By the Sea.
Ah ja.
Den habe ich letztes Mal gehört bei Dame König Aspion, hieß der so? Nee, Bube König Aspion hieß der, oder?
Tinker Tailor Soldier Spy.
Genau, Tinker Tailor Soldier
Spy. Krieg den auf Deutsch leider auch nicht zusammen.
Ja. Und da lief ja der Song schon irgendwie La Mer und hier läuft er halt in einem Werner-Film. So. Das ist halt das nächste Mal, dass ich den gesehen habe, das ist ganz witzig. Und fängt relativ sanft an. Du siehst diese Leute, diesen Zeltplatz, diesen Campingplatz, La Mer läuft im Hintergrund und dann geht halt ein ziemlich wildes Fußballspiel wieder los, wo sie den ersten Teil halt zitieren. Und auch hier ist es sehr, sehr witzig, wie es hier. Es ist natürlich ein bisschen billig, nochmal so ein Fußballspiel zu organisieren, was eine der ikonischen Szenen in der Werner-Serie
voll
ist. Aber es ist trotzdem auch hier echt lustig geworden. Und durch diesen Trip durch die Landen nach Korsika kriegen halt auch sämtliche deutschen Völker halt ihr Fett weg. Du siehst halt Bayern, du siehst Schwaben, du siehst Hessen an einer Stelle. Übrigens gesprochen von Heinz Schenk an dieser Stelle. Also der spricht eine hessische Dame sogar, so eine Oma.
Der lustige Glückshase arbeitet unprofessionell.
Richtig, genau der. Das war so ein Harpe Kerkeling-Film, oder?
Ja, ja, das war es, kein Pardon.
Kein Pardon war es gewesen, richtig.
Heinz Schenk, Alter. Ein Großer.
Das ist ein Großer gewesen, ja. Und irgendwann kommen die natürlich auch zu Schweizer Grenzbeamten an die Grenze. Also das heißt, es wird doch ein bisschen Schweizerdeutsch gesprochen an der Stelle. Ist auch, und das ist halt so typischer Werner-Humor. Da muss man halt, also die PC-Polizei muss hier so einen großen Bogen um die Serie machen oder um die Werner-Serie oder um die Werner-Comics wie die beiden Cops in der Werner-Serie selber.
Ja.
Weil die beiden Polizisten, die sich natürlich dann auf die Fährte setzen, um Werner und diese beiden Kumpels.
Das sind ja auch immer die gleichen.
Das sind immer die gleichen.
Dieser eine dünne, lange und so ein dicker.
Genau, der eine total dämliche und der dicke, der immer so ein bisschen bestimmt ist und laut. Und die verfolgen die beiden und müssen dann natürlich über die Schweizer Grenze und sagen dann, ja, wir haben hier eine wichtige Verfolgungsjagd, sie müssen uns durchlassen. Und die Schweizer sagen natürlich, nee, wir wollen erstmal ihre Papiere sehen und wir wollen sehen, worum es hier geht. Und die sagen, naja, wir verfolgen einen schwarzen Amerikaner. Und so. Kannst du dir denn vorstellen, was die Schweizer sich dann in diesem Moment vorstellen? Da ist es, also, was in dieser Denkblase gerade so aufpoppt, so ist da typisch. Dann hast du in einer Szene in so einer Brauerei, hast du halt so eine chinesische Touristentruppe, die fotografieren natürlich und filmen alles, was sich irgendwie bewegt oder alles, was es gibt. Aber es hört sich jetzt wirklich nach einem Klischee an. Aber ich muss das wirklich unterschreiben. Weil wenn ich irgendwie in der Stadt oder irgendwo rumlaufe und ich sehe diese chinesischen Touristengruppen, die fotografieren wirklich Unkraut, irgendwie so ein Stück Unkraut, was irgendwie auf dem Streifen steht. Die fotografieren alles, was da irgendwie nicht angewachsen ist. Und das hört sich zwar klischeemäßig an, aber es ist wirklich kein Klischee. Also die sind wirklich bekannt.
Nee, aber das hat ja schon auch echt einen ganz anderen kulturellen Background. Ne? Hat ja schon auch viel damit zu tun, dass Urlaub in China eben nicht so an der Tagesordnung ist wie hierzulande.
Mhm.
Und dass dann eben auch Fotos aus dem Urlaub halt fast schon so eine Art Statussymbol sind.
Ja, das stimmt. Machen die dann auch so eine Diashow, so eine von ihrer Reise und zeigen dann so die Fotos von dem Unkraut und was sie so alles
verwirrt haben? Also ich habe mal so eine Doku gesehen, ja, wo die dann wirklich das Fotoalbum auspacken und heißt hier unsere Europareise und dann hast du Fotos von jedem Scheiß da drin. Deswegen, also das ist ja auch, das ist auch wieder ein Klischee, aber das ist tatsächlich so, also ich habe, weil hier habe ich ja auch so ein Wohnheim, wo chinesische Studenten drin sind, deswegen gibt es ja auch Reisebüros in der Nähe, wo du tatsächlich, weil die günstigere Kontingente für Flüge nach China haben. So, ich war da auch schon mal in Hongkong und noch auf dem Festland China und sonst schon. Das ist auf jeden Fall ein Trip wert, ey. Aber das ist wirklich so ein kulturelles Ding, ja, mit diesen Fotoalben.
Mhm.
Und das ist eine Art Statussymbol. Weil du halt Urlaub eben, machst du halt einmal so einen Europatrip, machst du einmal und deswegen ist das halt auch so durchgetaktet. Weißt du, das heißt, dann machst du halt an einem Tag, machst du dann Deutschland, ey. Da bist du dann ein paar Stunden Heidelberg, da irgendwas fotografieren und dann Berlin und München abklappern. Gut ist, ey, dann wirst du da durchgeheizt.
Mhm.
Schon krass.
Ja, ich bin da so ein, also das Ding ist ja, es gab mal so eine Aufnahme von so einem Konzert, wo alle Leute irgendwie in so einem Pulk die Handys hochhalten. Und dann gibt es eine einzige Person, die so mit leuchtenden Augen dazwischen steht und sich dieses Konzert anguckt hat, ohne Handy, ohne irgendwas. Mhm. Wirklich nur eine einzige Person in dieser Aufnahme, in diesem Foto. Das fand ich so krass. Ja. Weil ich bin dann auch eher der Typ, klar kannst du zwar kurz ein Foto machen, aber du willst ja durch das Konzert durch ein Telefon angucken.
Alter, deswegen mag ich Konzerte nicht mehr. Ich hasse es, da zwischen den Leuten zu stehen und jeder Arsch neben mir filmt die Kacke und guckt sich das Konzert durch einen Screen an, wo ich mir denke, dann sitzt doch, kannst ja die DVD kaufen und das zu Hause angucken, Alter. Das geht doch. Und dabei geht halt auch enorm viel von der Dynamik zwischen Künstler und Publikum verloren.
Ja, eben.
Weil dieser Energieaustausch einfach nicht mehr gleich stattfindet, weil halt alle durch diesen Screen ihr Konzert gucken.
Ja, vor allen Dingen, wann setzt du dich denn dann Monate später hin und guckst dir da diesen Song an, den du mit dem Handy aufgenommen hast? Das machst du sowieso nicht. Also was soll das?
Alter, ich war mal auf einem Rick Ross Konzert, da haben drei Leute vor mir ihr iPad ausgepackt, Alter.
Oha, okay.
Und das ist dann halt auch echt störend, ne? Weil du siehst dann, du siehst dann plötzlich eine Menge nicht mehr, wenn da irgendein Idiot mit dem iPad vor dir steht. Mhm.
Und dann sind wir beides nicht so Typen, die das machen, weil bei der Reise geht es mir eigentlich eh nicht. Also klar fotografierst du mal eine schöne Landschaft oder ein Tal oder irgendwie machst mal ein Foto von dir und so. Aber 80% der Reise durch eine Kamera durchzugucken oder irgendwie durchs Telefon zu sehen, so. Ich meine, das merke ich mir doch dann lieber so oder guck mir dann alles in Natur an, anstatt das alles irgendwie...
Bin ich voll bei dir, weil sonst kannst du dir eben auch eine Doku angucken, die jemand anders professionell gemacht hat.
Richtig, richtig, ganz genau. Geht mir genauso. Ja, und dann hast du den Werner-Film natürlich gespickt mit Riesensongs wie Gammeln auf dem Strand oder Freie Bahn mit Marzipan.
Ach, ja, okay. Doch, ich erinnere mich, Alter. Ich glaube, ich habe den gesehen. Hast
den Soundtrack rauf und runter gehört. Auf jeden
Fall. Genau.
Also wenn du dich an die Songs erinnern kannst, dann war es nicht das Comic.
Nee, aber wobei Freie Bahn mit Marzipan, das ist, glaube ich, schon in den ersten Comics auch aufgetaucht. Das war immer so...
Freie Bahn.
Ja, das hat er immer rumgeschrien, so, wenn er irgendwie losgerödelt ist mit seinem Motorrad.
Ja, ich weiß aber nicht, ob es da schon einen Song drüber gab.
Nee, vielleicht. Eben, den Song gab es da glaube ich nicht, aber der Spruch ist auf jeden Fall bekannt.
Da war es mehr so ein Spruch. Und Röhrig darf natürlich auch nicht fehlen. Röhrig muss natürlich ohne seine Jungs auskommen und hat deswegen so einen Schergen an seiner Seite und die beiden müssen dann die Aufträge erfüllen für die Gaswasser-Scheiße-Firma. Mhm. Und da geht natürlich auch einiges zu Bruch. Und einige Tiere werden verletzt.
Welcher Teil war das?
So viel kann ich verraten.
Welcher Teil war das mit dieser Gartenparty?
Das war der dritte, glaube ich.
Ja.
Das war Das muss Kessel. War der dritte Das muss Kessel?
Ey, das... Ich
ja, es war der dritte Teil war das mit der Gartenparty, wo diese Prollos auch da sind und so. Und irgendwelche Geschäftsleute.
Irgendwann das Gartenhäuschen in die Luft fliegt, weil sie da ihren Schnaps gebrannt haben.
Ja, das war der dritte Teil. Und auch hier wieder, Werner gekotzt wird später. Also ist ein bisschen prollig, logisch. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich so Riesenliter Bier in den Kopf haut, aber... ich finde die Werner-Filme extrem witzig und kurzweilig. Ich meine, es geht auch wirklich nur 76 Minuten. Mhm. Insofern kann man gut weggucken. Ich weiß nicht, warum der so schlecht wegkommt, weil der ist so punktemäßig, ist der auf jeden Fall nicht gut dabei. Aber ich mochte den auch. Es ist echt witzig. Zitiert sich zwar teilweise ein bisschen selber, aber ist schon eine ganz coole Idee mit diesem Roadtrip-Szenario. Das hat man vorher bei dem Werner-Film noch nicht gehabt. Mhm. Gab 3 Millionen Besucher in Deutschland. Das ist ganz gut gelaufen. Oh, die ersten drei Teile hatten so im Durchschnitt 5 Millionen.
Okay, krass.
Also es waren noch mehr, die waren richtig erfolgreich. Und der hatte 3 Millionen, was er gekostet hat, weiß ich nicht, aber es wird, denke ich mal, so ein bisschen Plus hat er gemacht.
Ja, bestimmt.
Ja. Ist aus dem Jahr 2003 übrigens, falls ich es nicht erwähnt habe. Und ich würde mal zu dem Punkt kommen, wenn es dir reicht, oder willst du noch was wissen?
Nee, ich habe eine ungefähre Vorstellung.
Hast eine ungefähre Vorstellung?
Ja.
Okay. IMDb hat eine 5,6 gegeben, es gibt keinen Metascore, es gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung. Ich habe hier nur noch eine Letterboxd Bewertung und die beträgt 2,9. Alles nicht so prall. Werner verflucht euch.
Ja, also ist das jetzt da ganz weit oben bist.
Eckhart.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier wirklich weit oben bist.
Also, 10.
Naja, nee, genau.
What? That was a classic.
Ja, genau. Ich glaube, du bist bei 7.
7,5 sogar.
Ach, wirklich? Ja, da habe ich natürlich tendiert. Ich dachte nicht, dass du das bringst, ey. Okay.
Ich bring das. Aber es ist klar, überlegt, ob es eine 7 ist, aber 7,5 für Werner gekotzt wird später und damit bin ich schon ganz oben in meiner Bubble. Also, da hat nur ein einziger 3,5 gegeben, irgendwie von 20 Leuten. Insofern schließe ich mich da jetzt an.
Aber echt, die anderen strafen den alle so ab.
Außer Hoffi. Hoffi gibt 4. Als Nordlicht natürlich und Werder-Fan und Säufer.
Alles in einem.
Alles in einem gibt er 4 Sterne. Alle anderen waren irgendwie bei 2, 2,5. Also alles sehr dünn. In meiner Bubble fand ich auch ganz interessant. Also wird er stolz auf mich sein. Muss ich mich nicht verstecken, wenn er herkommt, sondern kann sagen, ey, 7,5. Damit wird er leben können.
Alright.
Gut, dann gebe ich jetzt ab.
Dann bringe ich jetzt einen Film, den ich mir gestern Abend angeguckt habe, weil ich, wie gesagt, einen anstrengenden Drehtag hatte und dachte, jetzt brauche ich irgendwas, wo ich mein Hirn so gar nicht beanspruchen muss.
Schindlers Liste. Endlich ist es soweit.
Ja, genau.
Was Leichtes.
Nee, dann habe ich mir eben überlegt, was ist so das Platteste, was du in letzter Zeit sehen wolltest und nicht gesehen hast. Und dann bin ich auf einen Film gekommen, den wollten wir sogar im Kino sehen. Mhm. Oder zumindest haben wir mal kurz drüber gesprochen, ob das eine Option wäre. Haben wir dann nicht gemacht. Und der ist auf Amazon zu sehen, weil von letztem Jahr. Und er heißt Monster Hunter.
Ah ja.
Eine Videospielverfilmung. Und wie könnte es anders sein, von Paul W.S. Anderson.
Der schrottige Anderson.
Genau.
Von beiden.
Ja. Nicht zu verwechseln mit Paul T. Anderson, ne?
Heißt genau. Ja. Ganz am Anfang habe ich ja tatsächlich auch gedacht, das wäre derselbe.
Der ist ja auch tricky. Ich meine, die heißen gleich.
So, Alter, der Typ, der Resident Evil macht, das war der Typ, der Boogie Nights und Magnolia gemacht hat, ernsthaft? Der macht jetzt Resident Evil Zombie-Film?
Ja.
Und dann habe ich gecheckt, okay, nee, es sind 2 Personen.
Ja. Und du hast gerade schon angerissen, Resident Evil, natürlich auch von ihm, die komplette Reihe. Und wenig verwunderlich deswegen auch hier in der Hauptrolle seine Frau und Muse Mila Jovovich.
Natürlich. So ein bisschen wie Rob Zombie und seine Frau Moon, die er dann immer in Szene setzt. So macht es Herr Anderson auch mit seiner Muse.
Ja, und das ist damit eben schon die 7. Videospielverfilmung von Mila Jovovich und die 6. mit ihrem Mann.
Wow.
Also, das scheint immer noch zu funktionieren. Und das ist schon echt krass. Aber Alter, das, also, hier, also bei Resident Evil bin ich ja auch nicht wirklich weit gekommen, da muss ich auch mal weiter gucken, aber das wurde ja irgendwann auch wahnsinnig unübersichtlich, weil es da irgendwie so viele Teile gab. Und jetzt hat der hier sich an ein Franchise gewagt, wo die Fanbase wohl auch ziemlich groß ist. Ich habe die Spiele nie gespielt, aber die gibt es, glaube ich, seit 2004 und waren sehr erfolgreich und haben demzufolge eine große Fanbase. Und das ist jetzt aber hier wirklich ein Film, wo die halt einfach dieses Videospiel genutzt haben, um hier eine CGI-Schlacht abzufeuern, die aber vom Production Value eher wie so ein Fernsehfilm daherkommt, finde ich. Also, ja, ich meine, das geht schon ordentlich ab, aber also vom Look her ist es einfach irgendwie cheap.
Okay, weil wir saßen im Kino und haben den Trailer gesehen und ich fand's ja recht fett auf jeden Fall.
Ja.
Der Trailer war so, dass ich gesagt habe, könnte cool sein.
Also gut, vielleicht ist es dann auch die irgendwie völlig banale oder fast schon fehlende Handlung oder auch der Score. Alter, das ist eine Mucke. Das ist so, was habe ich in einer Kritik gelesen? Glitch-Pop nennt man das wohl.
Ey, was ist das denn?
Ja, siehst du, wenn du das nicht mal kennst, ey, Alter, das ist wirklich so unsäglich. Es geht so ein bisschen, ja, also es klingt halt auch wieder so ein bisschen nach fickenden Robotern und ganz üble Mucke einfach. Ich kann die gar nicht in Worte fassen. Mhm. Das ist leider schon auch echt störend dabei. Und das kombiniert mit einer Schnittfrequenz, dass du nicht nur komplett die Orientierung verlierst, sondern auch das stellenweise einfach viel zu viel ist, so weil du gar nicht weißt, wo oben und unten ist. Ja, das alles in der Kombination hat es dann doch so ein bisschen schwierig gemacht. Aber wenn du eben so rangehst, dass du sagst, ich mache hier meinen Kopf aus und krieg eben einfach irgendwie Action ohne große Zusammenhänge, dann bist du hier natürlich richtig. Also deswegen, ich glaube, wenn man mit diesen Resident Evil Filmen was anfangen konnte, dann wird man hier auch nicht groß enttäuscht. Also bilde ich mir zumindest ein.
Aber mit Hirn aus und so hast du ja normalerweise kein Problem.
Nee, eben.
Das, also,
das kann auch wirklich gut funktionieren für mich. Jetzt war es hier leider nicht so der Fall, weil ich mir stellenweise wirklich gedacht habe, so, oh Leute, ey, also ihr habt auch einfach euch so gar nichts überlegen wollen für irgendwie eine Handlung, ne? Mhm. Also das ist so generisch. Du hast hier, die steigen ein mit einer Sequenz, also erstmal so eine völlig bedeutungsschwangere Texttafel, wo erzählt wird, dass es eine andere Welt gibt und dass man in diese andere Welt aber nur zu bestimmten Zeiten und Orten durchblicken kann und so, dass halt diesen Transfer, dass den eben auch nur bestimmte Leute hinkriegen und so, und das wird alles so mystisch, bedeutungsschwanger einmal mit so einer Texttafel aufgezogen. Mhm. Und dann sehen wir eine Sequenz aus dieser neuen Welt. Und das ist im Endeffekt auch so eine Art Wüstenplanet, wo du dann hast du so ein großes Schiff, das aussieht wie so ein Piratenschiff, was da durch die Dünen rauscht und gejagt nachts, ne? So, du siehst, es jagt da so durch die Wüste und da sind immer noch so Felsbrocken. Das heißt, der muss schon auch so ein bisschen lenken mit diesem Schiff, dass der halt da durchkommt. Am Steuer Ron Perlman, mhm, mit einer Perücke des Grauens. Alter, ohne Witz, also der sieht aus, ist irgendwie aus Dragon Ball Z oder so, so völlig weird einfach. Mhm. Naja, das ist schon mal auch so ein Ding, ey, wie er aussieht. Aber der steuert dann da dieses Schiff durch diese Dünen und durch die Wüste und die werden verfolgt von so einem ja, ist auch was Wurmähnliches. Das wird im späteren Verlauf, werden diese Viecher Diablo genannt. Weil der hat so Hörner, so Riesenhörner und sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Sandwurm von Dune und Zool aus Ghostbusters.
Ja, den hat man auf dem Plakat, glaube ich, auch gesehen. Den Wurm, der ist da abgebildet.
Ja, und der hat eben so Riesenhörner und vorne so ein bisschen was, ja, das ist eben das Monster aus dem Titel, ne? Mhm. Und dieses Schiff wird verfolgt von diesem und deswegen muss der da wild rumfahren und bei dieser wilden Action, weil das Boot natürlich entsprechend durch die Gegend geschüttelt wird.
Nein, Ron Perlman verliert seine Perücke.
Nein, Ron Perlman bleibt natürlich wie der Fels in der Brandung schön am Steuer. Nee, aber einer der Truppe, Tony Jaa, der geht über Bord, mhm, und landet im Sand. Und dann gibt es einen Umschnitt in unsere Welt und wir befinden uns irgendwo in Afghanistan, ist das wohl laut Breitengraden, aber es ist hier ein Team der amerikanischen Armee unterwegs, Team Alpha, und ist auf der Suche nach dem vermissten Team Beta. Und also das B-Team ist verschollen gegangen, die sind dann an dem Ort, wo das sich angeblich aufgehalten hat, und plötzlich kommt so ein Riesensturm auf, das ist wie so eine Sandwand mit so einem Gewitter oben drüber, und die versuchen noch wegzukommen, werden dann aber, kommen in diesen Sturm rein und tauchen dann natürlich in der neuen Welt wieder auf. Und da sehen sie dann auch ein völlig verkokeltes Team B. Das heißt, da gibt es schon mal nichts mehr zu retten. Und dann kommt aber natürlich auch gleich die Bedrohung in Form von diesem Wurmvieh. Diesem Diablo.
Weil ich dachte, Monster Hunter bezieht sich so auf Plural. Ist dieser Wurm wirklich das einzige übernatürliche Wesen, was da eine Gefahr ist, oder?
Nein, und Monster Hunter ist auch im Grunde die Figur von Tony Jaa.
Ach so, okay.
Weil er ist The Hunter, laut Credits. Und der geht gut ab. Aber dazu gleich. Jetzt ist erstmal eben dieses US Army Team, mhm, geführt natürlich von Captain Natalie Artemis. Das ist Mila Jovovich. Und die hat so ein völlig generisches Team an Soldaten, die, mhm, halt auch, ne, der eine ist natürlich so ein Badass, der andere redet zu viel, und so sind es halt so ein paar Klischee-Charaktere ohne jegliche Dreidimensionalität. Das ist wirklich krass, wie platt die sind. Mhm. Und da sind dann so Leute wie T.I. mit drin, Megan Good, wo ich auch dachte, die steuert da den Truck und macht einen auf Badass-Soldat und hat aber angeklebte Wimpern bis zum Get-No. Ich habe mir so, klar, so geschminkt zieht man in den Krieg. Aber gut, egal. Das sind alles so Kleinigkeiten, ne, die sich so anhäufen, wo du denkst so, Alter, was? Dann ist dann die Figur von Tony Jaa, taucht dann irgendwann auf und hilft denen bei ihrer Drohung, weil die werden dann, ne, natürlich geht es dann los, dass dieser Wurm auf die zukommt, die versuchen alles, den abzuballern, sonst was, wegzurennen und landen dann eben in so einer Felsengegend, wo dann dieser Wurm erstmal kein Thema mehr ist, aber da kommen dann so spinnenähnliche Riesenviecher dazu,
ja, ja,
die sie dann bedrohen. Und das Ganze guckt sich aus der Ferne Tony Jaa an, den wir aus dem Anfang, vom Anfang kennen, weil der ist offensichtlich eben in dieser Welt unterwegs, aber eben nicht mehr auf diesem Schiff. Und der guckt sich das aus der Entfernung an und der hat dann so Pfeile wie in Rambo 3, weißt du, der hat dann, zündet die dann an und schießt die dann ziemlich weit und hilft damit eben unserem Militärteam so ein bisschen. Der Witz ist nur, in dem Moment, wo die ihn dann sehen, nehmen die ihn als Bedrohung wahr und feuern auch auf den. Mhm. Und der Hit ist dann einfach Megan Good, die dann einfach ihre Handfeuerwaffe zieht und auf ihn, der halt wird kurz noch etabliert, dass der so 300 Meter weg ist und sie halt mit der Handfeuerwaffe anfängt, auf den zu schießen, wo du denkst so, er muss ja ein geiler Soldat sein, der keine Ahnung davon hat, was die Reichweite seiner Waffe angeht. So, Alter, was ein Bullshit. Aber ne, es sind einfach so, es sind ganz viele so Kleinigkeiten, die so wahnsinnig unlogisch sind und damit kriegst du halt auch immer wieder den Hinweis, ist hier völlig egal. Also die haben sich nicht mal Mühe gegeben, hier eine halbwegs kohärente Handlung zusammenzustricken.
Also Suspension of Disbelief funktioniert hier irgendwann nicht mehr?
Von Anfang an nicht.
Wird zu viel, okay.
Also deswegen, du musst hier alle Augen zudrücken und eben wirklich völlig Hirn aus. Mhm. Dann kannst du dich so ein bisschen auf diese Action einlassen. Und die ist an manchen Stellen auch gut, aber auch da wieder, also ne, in der ersten halben Stunde fast schon, ist das komplette Team rund um Captain Artemis einfach Moos. Mhm. Ah ja, die Sterbeszene von T.I. ist auch so peinlich, ey. Aber ja, also
ne, so die T.I. stirbt.
Wirklich, das passiert alles in der ersten halben Stunde.
Ja, okay.
Und dann geht's natürlich drum, dass Artemis sich irgendwie mit dem Hunter zusammentut. Mhm. Sein erster Impuls aber, ihr erster Impuls, als sie auf ihn trifft, nachdem sie halt von diesen ganzen Monstern weggerannt ist, ihr komplettes Team zerlegt wurde und sie eigentlich auf sich alleine gestellt ist, ist absurderweise ihr erster Impuls, als sie auf den Typen trifft, auf ihn loszugehen. Und, ne? Der sieht den als Gefahr. So, ich mir auch denke, okay, du willst dich lieber mit diesen LKW-großen Spinnen auseinandersetzen oder was? Hä? Mhm. So, okay, dann. Aber klar, wir wissen warum, weil dann gibt's erstmal eine ewig lange Martial-Arts-Sequenz zwischen Tony Jaa und Milla Jovovich. Und da kriegst du noch, in den paar Minuten kriegst du natürlich kurz so ein, geht so die Tür so ein Spalt auf und du siehst so, was Tony Jaa halt Martial-Arts-mäßig drauf hat. Mhm. Aber das ist dann auch schon wieder abgefrühstückt, weil darum geht's ja nicht. Und aber nur deswegen ist diese Szene drin so und dann hauen die sich halt unnötig lange aufs Maul, um sich dann eben irgendwann zusammenzutun. Mhm. Und dann geht's natürlich drum, wie kommt sie wieder nach Hause?
Na, da kann man ja glücklich, können wir uns glücklich schätzen, dass wir den nicht im Kino gesehen haben.
Ja, würde ich schon sagen. Leider ja. Also dann gibt's ja auch noch, ne, in dieser Crew auf diesem Schiff sind dann auch noch Nanda Costa, die man vielleicht kennen könnte, und aus Deutschland Janik Schümann ist mit bei. Hm. Der aber halt irgendwie in drei Szenen abgefrühstückt ist. Und ich hatte mitbekommen, dass der da mitspielt. Ich glaube, wir haben auch noch mal kurz drüber gesprochen, als der im Kino lief. Und ich meine, der hätte wahrscheinlich niemand hierzulande Nein gesagt, wenn du da gefragt wirst, ob Bock hast, irgendwie ein bisschen mitzuspielen, aber die Figur findet quasi nicht statt.
Na super.
Ja. Dann habe ich gelesen, dass es wohl in der ersten Fassung gab es noch eine Szene, die mittlerweile rausgeschnitten wurde, weil die einen ziemlichen Shitstorm verursacht hat. Weil das war wohl der Versuch, witzig zu sein. Hier gab es eine Stelle, wo eine Figur fragt, what are my knees? What kind of knees are these? Chinese? Mhm. Das hatte zur Folge, dass der Film in China verboten wurde, aus den Kinos genommen wurde. Und dann ist die Szene rausgeflogen.
Ist aber auch ein bisschen hart hier für so ein vermeintlich lustiges Wortspiel.
Ja, yeah, eben. Also
man kann es auch übertreiben. Ein bisschen sensibel hier. Die Regierung.
Tja, China, was soll ich da sagen? Ja, hey, also viel mehr.
Wenn der Werner-Film da gelaufen wäre, hätten die den auf jeden Fall auch verboten.
Ja, bestimmt. Nee, also ich glaube, da hast du echt nichts verpasst mit dem Film.
Schade. Also das, wenn du ihn jetzt nicht rezensiert hättest, ich meine, ich habe jetzt schon natürlich viel Schlechtes gehört, aber ich denke schon, dass das ein Film ist, den ich mir früher oder später wahrscheinlich angeguckt hätte, irgendwann auf Video, beziehungsweise auf Blu-ray. Aber es klingt nicht sehr motivierend.
Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Film ist, dass wenn du irgendwie drei Freunde da hast und man lässt sich parallel volllaufen oder sonst was und guckt sich dann so einen Film an, dann kann man da herrlich drüber lachen.
Ja, das passiert nicht. Erstens trinke ich kein Bier und zweitens habe ich keine drei Freunde, die ich zusammenkriegen könnte insofern.
Na ja, okay, gut.
Es wird schwer.
Ja, das war jetzt auch mehr so an die Allgemeinheit gerichtet als an dich.
Entschuldigung, ich dachte, wir führen ja eine Konversation, ja? Ich dachte, ich muss mal antworten, wenn du mal irgendwas sagst. Ich wusste nicht, dass du nicht mit mir redest.
Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei dem Film Spaß hast. Hm. Echt nicht. Weil dafür gibt es einfach zu oft Momente, wo du eben wirklich drauf hingestoßen wirst, was das für ein Rotz ist. Hm. Und deswegen funktioniert das mit dem Hirn aus halt auch nur so
semi.
So semi. Aber auf der Ebene funktioniert er, glaube ich, echt gut.
Ja, ich glaube, ich lasse das tatsächlich. Also jetzt nach deiner Rezension. Das ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein Film, den ich mir dann angeguckt hätte, aber ich das, weiß nicht, ich höre jetzt einfach zu viel Schlechtes über den Film, das kann ich mir sparen.
Also die Härte ist halt wirklich, wie völlig egal hier die einzelnen Charaktere sind, weil jede Figur ist nur so ein Abziehbild. Sie hat dann auch, es wird am Anfang etabliert, wo die da eben hier in unserer Welt unterwegs sind, hat sie so eine Dose dabei, wo so ein Ring drin ist, in den Forever eingraviert ist. Und man sieht, der ist ja voll wichtig. Na, so, den küsst sie einmal kurz und legt den dann zurück in diese Blechdose und packt dann die Blechdose ein. So.
Der ist ja voll wichtig.
Ja, ja. Und natürlich, als sie dann in die andere Welt geschleudert wurde und sich dann da mit X Echsen und Spinnen und so weiter geprügelt hat und mit ihrem Leben davon gekommen ist, liegt sie natürlich direkt neben dieser Dose und sieht die und ach, okay, fängt die wieder ein, ne? Also schnappt die sich, macht sie auf, Ringnummer rausgeholt, bedeutungsschwanger angeguckt, sich gefreut, Ring wieder eingesteckt und alles ist fein. Das war's auch schon. Also ich weiß nicht, ob das die Figur dreidimensional machen sollte, damit man da irgendwie Empathie aufbringen kann. So, ach guck mal, sie hat ja bestimmt auch jemanden zu Hause, den sie liebt.
Das ist die Charakterzeichnung,
das ist so ihr, ja. Also der Witz ist, das ist alles, was da stattfindet mit diesem Ring und ihrem Verhältnis zu unserer Realität und sonst was.
Okay.
Deswegen, also das sind hier solche Abziehbilder von Figuren. Das meine ich, du kriegst es wirklich bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben, dass es völlig egal war, was hier Handlungen und Figuren und sonst was angeht, sondern es geht darum, wir müssen irgendwie ein Szenario schaffen, in dem wir halt mit diesen Monstern aus dem Videospiel oder mit dieser Welt aus dem Videospiel das irgendwie möglichst bombastisch auf die Leinwand bringen können. Also, das ist auch so geil, ey. Der Ron Perlman, der zu einem Zeitpunkt erklärt er ihr dann halt, was hier so Phase ist, ne? Wie das alles ist mit diesen beiden Welten und warum, wie, wo, was, bla. Das fühlt sich an wie so ein Tutorial im Videospiel. Weißt du?
Wo dann irgendein so Mentor kommt.
Ja, genau.
Dann erklärt er dir, was du machen musst.
Ja, richtig.
Oh Gott.
Und jetzt drücke X, um fortzufahren.
Genau.
Ey, wirklich, ach, das ist so hart. Und dann sieht er so schlimm aus dabei. Also, ja. Aber eben, unterm Strich hatte ich dann vielleicht auch aufgrund dessen, dass das so bescheuert ist, so ein bisschen Spaß.
Huh, that guy's easy to please.
Ja, siehst du, das war ja auch mein Anspruch, ne? Ich wollte ja hirnloses Gedöns. Mhm. An manchen Stellen hat es mich dann aber schon so ein bisschen aufgeregt, was natürlich nicht der Plan war. Mhm. Und ich habe keinen wirklich geilen Film erwartet. Aber Leute, also nicht mal A for Effort, weil das ist schon, die hätten da so ein bisschen mehr Herzblut hätte da reingekonnt. Mhm. Und so ist es halt einfach wirklich ein Abfeuern von CGI-Schlachten. Und Tony Jaa ist halt, ich mag den eh so, deswegen war der ja auch hier wieder mein Highlight.
Naja, der geht ab.
Und einmal hat es tatsächlich sogar so ansatzweise was Selbstironisches, was den Film angeht, weil die beiden schließen sich dann eben zusammen und dann geht es natürlich drum, ne, das Monster platt zu machen. Und dann gibt es auch so eine scheiß Trainingsmontage, Alter. Und dann nach dieser Montage stellt sie sich so hin auf die Klippe und sagt, okay, let's do this. Und er spricht ja ihre Sprache nicht. Mhm. Ist auch so ein Ding, ne? Sie spricht trotzdem kontinuierlich Englisch mit ihm weiter, damit wir auch ja verstehen, was Phase ist, aber halt er versteht sie einfach nicht. Und sie dann eben so, let's do this. Und er mit seinem Schwert, was ungefähr so groß ist wie er, über der Schulter, guckt sie nur so an und sagt, weil er halt nicht verstanden hat, was sie von ihm will. Mhm. Und sie aber jetzt so diesen Pathos-Moment einläuten wollte und damit brechen ihr das halt so ein bisschen. Das fand ich ganz nett, aber wirklich, also solche Momente musst du dir echt suchen.
Oh je.
Ja. Aber eben, Tony ja in Action und so, fand ich trotzdem cool. Und deswegen auf dieser Hirnausebene hat der für mich ganz gut funktioniert. Das war's dann aber auch schon.
Mhm.
Deswegen wirklich kein empfehlenswerter Film.
Nee, eine Menge Aussetzen anscheinend. Ja. Das wird kein leichtes Raten.
Naja, ich konnte es nicht ahnen, dass das so eine Gurke ist. Also ich habe hier schon eine Menge falsch gemacht, aber ne, verstehe mich nicht falsch. Ich war unterm Strich trotzdem zumindest in dem einen Segment ganz gut unterhalten, aber kann den echt nicht empfehlen.
Okay, na gut, ich probiere es. Ich probiere mein Glück.
Mhm. 60 Millionen hat er gekostet. Kinoeinspiel war nicht so der Hit mit 44 Millionen. Ja, dann kam noch irgendwie in den USA über Videosales noch über 12 Millionen dazu. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht auf dem Schirm, wie es mit den Resident Evil-Teilen liefen, ob die so ein Wahnsinnserfolg waren, aber es scheint dann doch irgendwo noch eine Fanbase dafür zu geben.
Also einen Riesenfilm hat der Anderson auf jeden Fall noch nicht hingelegt. Darauf warten wir noch. Dass er,
du meinst das auch qualitativ, ja, oder qualitativ, was den Erfolg angeht, weil ich habe gar nicht auf dem Schirm eben, was, also der darf ja immer wieder solche Filme machen, deswegen kann es ja nicht so komplett floppen alles.
Nee, ich denke auch, die waren schon zum Teil erfolgreich, aber der hat so ein bisschen diesen Ramsch-Regisseur-Ruf halt.
Ja.
Offensichtlich auch nachvollziehbar.
Ja, aber also ich meine, das ist ja auch wieder von Konstantin der Film, mhm. So, die ziehen das weiter durch mit dem.
Stimmt, Resident Evil damals war ja auch von Eichinger und so produziert.
Ja. Ja, zu den Zahlen. Die sind natürlich durchwachsen. 5,3 auf IMDb. Metascore ist bei 47. Da habe ich mir mal ein bisschen was durchgelesen. Das geht aber wirklich auch bis ganz unten. Also gerade so IndieWire ist irgendwie bei, ich glaube, 13 oder so. Die sagen, schlechtester Film des Jahres, letztes Jahr und so. Also die haten da komplett. Aber ich glaube, beste Bewertung war bei 75.
Okay.
Deswegen ist es, ja. Ist nicht so unisono, alle finden den scheiße, ne? Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik im Schnitt 4,9 und vom Publikum 3,8. Letterboxd ist mit 2,2 dabei.
Hm.
Das war klar, dass Letterboxd da mit am schlechtesten ist.
Hm.
Weil da, ich habe auch das Gefühl, da polarisiert er noch am ehesten.
Ja, die sind da mal relativ gut dabei beim Abwatschen, wenn irgendwas nicht passt.
Ja.
Ja gut, pass auf, ich sage, du bist bei einer 5,5.
Ich bin bei 4.
Eieieiei. Ich wollte 5 sagen und habe mich dann für die optimistische Variante entschieden. 4 sogar.
Ja.
Oh je.
Ja, das war mir klar, dass das nicht einfach war.
Oh je, oh je. Na gut. Schnell weiter. kommen wir von dieser vermeintlichen Gurke zu einem Oscar-Film.
Ah, sehr schön.
Ich habe mal wieder weitergemacht. Filme, die als bester Film für den Oscar mit dem Oscar ausgezeichnet worden sind.
Ja, geil.
Die mir noch fehlen in meiner Filmografie. Und der hier ist einer von den ganz alten. 1932.
Wow.
Menschen im Hotel heißt der Film. Grand Hotel.
Menschen im Hotel.
Genau.
Mhm.
Grand Hotel International und einer von drei Filmen in der kompletten Oscar-Geschichte, die keine weitere Nominierung gekriegt haben, außer die für den besten Film und dann noch den besten Film gewonnen haben.
Das gab's dreimal.
Das gab's nur dreimal.
Das ist ja interessant.
Ja.
Jetzt die obligatorische Frage, kannst du dir natürlich vorstellen, aber ich schenke sie mir.
Einen habe ich mir gemerkt. Meuterei auf der Bounty ist einer davon.
Der hat nur besten Film bekommen.
Der hat nur besten Film bekommen.
Sensationell.
Brandon himself und so Co. waren anscheinend nicht nominiert.
Wow.
Alle anderen, weiß ich nicht. Den dritten habe ich mir nicht gemerkt.
Aber siehst du, Grand Hotel hat man als Filmfan schon mal gehört.
Definitiv hat man den schon mal gehört.
Deswegen jetzt geil. Bin ich sehr gespannt.
Ja, kannst du sein. Es ist, auf jeden Fall hat er so ein bisschen für Furore gesorgt damals im Jahre 1932, weil der einiges zum ersten Mal gemacht hat. Es ist der erste Film, der auf die Idee gekommen ist, mehrere Stars in einen Film zu packen. Sozusagen einen guten Cast in einen Film zu packen mit mehreren bekannten Schauspielern.
Mhm.
Das hat man sich vorher nicht getraut. Vorher hatte man maximal vielleicht einen weiblichen Star und einen männlichen Star.
Genau, ja.
Wo man so eine Romanze dann in so einen Film gepackt hat, aber du durftest nicht durch Nebendarsteller irgendwie die großen Stars in den Schatten stellen.
Ja, ja.
Weißt
ja.
du? Und diesmal hat man gesagt, okay, wir nehmen Greta Garbo, wir nehmen John Barrymore, wir nehmen Joan Crawford und wir nehmen Lionel Barrymore und packen die zusammen in einen Film.
Alter, Joan Crawford war 32 schon ein großer Star?
Nee, Joan Crawford war damals noch so ein aufstrebender Star, aber die war schon sehr, sehr groß damals.
Mich überrascht gerade, dass die da überhaupt schon gab, aber ja.
Ja, die gab schon. Greta Garbo war natürlich schon groß, John Barrymore und hier, Lionel Barrymore, den hattest du ja, das ist der Mr. Potter aus Ist das Leben nicht schön?
Mhm.
Der war auch schon für den Oscar nominiert zu der Zeit und so, also der war für einen anderen Film davor.
Ja.
Also alle vier waren eine riesige Schauspielgarde und dass man die zusammen in einen Film packt, ist eher ungewöhnlich und es bedarf auch einiger Überredungskunst, diese Schauspieler zu kriegen. Weil Greta Garbo spielt eine Ballerina, die war Ende 20 zu diesem Dreh.
Mhm.
Und diese Grusinskaya, die sie spielen wollte, nachdem sie das Drehbuch gelesen hat, hat sie gesagt, die ist mit Ende 20, sie fühlt sich zu alt für eine Ballerina. Und das ist nichts für mich so. Also ich kann die, glaube ich, nicht so gut spielen, weil ich bin zu alt, um eine Ballerina darzustellen.
Okay, krass.
Musste man so ein bisschen überreden, den Film mitzuspielen. Joan Crawford wiederum, die hatte so ein paar anzügliche Drehbuchlines. Und die hatte Schiss, wenn die in dem Film mitspielt, dass ein größter Teil davon zensiert wird oder dass der teilweise irgendwie wahrscheinlich geschnitten wird.
Mhm.
Und so kam es dann auch. Also es war tatsächlich so, dass es der Zensurbehörde zu anzüglich war, was hier von ihr kam oder wie sie das gespielt hat. Und deswegen hat man tatsächlich einiges von ihr rausgeschnitten. Aber auch da war sie erstmal so, wollte ablehnen, aber wurde dann überredet, doch mitzuspielen.
Mhm.
Lionel Barrymore wiederum, der wollte unbedingt mit Greta Garbo zusammenspielen. Und der hat sich dann für einen Drei-Filme-Deal mit MGM geeinigt, um in diesem Film mitzuspielen mit der Garbo. Das ist der Einzige, der so Feuer und Flamme war, in dem Film mitzuspielen.
Mhm.
Und es gab noch Wallace Beery, auch ein bekannter Schauspieler damals. Der hat auch erstmal abgesagt und dann haben wir ihm gesagt, pass auf, du bist der Einzige, der mit deutschem Akzent sprechen darf in diesem Film. Und das war für ihn der ausschlaggebende Punkt, dass er gesagt hat, okay, ich bin am Start. Weil das so für ihn so...
Das ist für ein geiles Argument.
Ja, komisches Argument, aber es war so sein Herausstellungsmerkmal, dass er so, weißt du, in diesem Berliner Hotel, wo das Ganze ja spielt, dass er so der Einzige, praktisch so einen deutschen Akzent hat und so. Deswegen hat er dann auch erstmal abgesagt und dann wieder zugesagt. Also war so viel hin und her so mit den Schauspielern, mit der Besetzung.
Okay, wusste ich nicht, dass das in Deutschland spielt.
Ja, spielt in Berlin. Das Grand Hotel in Berlin steht nämlich im Zentrum von vielen Ereignissen und Personen, die wir hier haben. Wir haben einen bankrotten Angestellten namens Kringelein. Sein Chef wiederum, der gespielt wird von Wallace Beery, ist auch in diesem Hotel. Mit seiner Sekretärin, mit seiner neuen, gespielt von Joan Crawford. Und der trifft sich dort mit einigen Geschäftspartnern und hat dort einiges am Laufen, was so Business angeht, mit irgendwelchen Leuten, mit denen er zusammenarbeiten will.
Aber das heißt, Joan Crawford spielt auch eine Deutsche?
Ja.
Mhm.
Sie spielt eine Deutsche namens Flämmchen. Das ist die Sekretärin.
Okay.
Wir haben ein vermeintlichen Baron, das ist Baron Felix von Geigern, der wird gespielt von Lionel Barrymore und der ist aber in Wirklichkeit ein Hoteldieb. Hört.
Aha.
Wir haben eine berühmte Tänzerin namens Madame Grusinskaya, habe ich ja, das ist, habe ich gesagt, das ist Greta Garbo.
Ja.
Und wir haben der bankrotte Angestellte, habe ich auch gesagt, das ist der Angestellte von dem Chef mit der Sekretärin, ja. Also der arbeitet in der gleichen Firma. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe.
Wer jetzt?
Naja, es gibt ja diesen bankrotten Angestellten, Kringlein. Habe ich Kringlein erwähnt?
Du hast Kringlein gesagt, du hast aber gesagt, dass er der Angestellte von dem Wallace? Nee.
Genau,
ja.
Von Wallace Beery, von dem Schauspieler.
Ja.
Richtig. Also er arbeitet in seiner Firma, Wallace Beery, weiß nicht, wer das ist. Das ist halt ein kleiner Angestellter, der mit ihm nichts zu tun hat und so und der weiß gar nicht, wer er ist.
Okay.
Und wir haben den Portierchef. dessen Frau nämlich jeden Moment ein Baby erwartet und er ständig am Telefon hängt, um zu gucken, ob im Krankenhaus alles cool ist und ob die Bindung schon war, weil die ist so kurz vor Hosenknopf. Und er versucht dann, seine Mitarbeiter zu managen in diesem großen Hotel, erwartet aber gleichzeitig auch Nachwuchs.
Okay.
Und dann springen wir so von einem Charakter zum anderen. Viele Wege kreuzen sich auch von denen. Viele lernen sich auch gegenseitig kennen. Kringelein freundet sich dann mit dem Baron an, der ja eigentlich Hoteldieb ist. Weil er denkt halt, er wäre ein reicher Baron und will sich natürlich auch mit ihm so ein bisschen abgeben und dann gambeln die so ein bisschen. Weil Kringlein ist so ein Typ, er ist halt krank. Also du merkst halt, dass er hustet und so und dass er auch nicht mehr so richtig, richtig fit ist bei seiner Gesundheit. Und der will halt in dem Hotel, will er sein ganzes Geld noch verprassen und loswerden. Das ist so der Plan.
Ey, es klingt ja jetzt schon ein bisschen nach Grand Budapest Hotel. Hast du da einiges wiedererkannt?
Gut, dass du es erwähnst, weil der Film Grand Hotel bzw. Mansion Hotel, da hat man sich einige Vorbilder in anderen Filmen genommen. Unter anderem Grand Budapest Hotel, der hat einiges zitiert davon. Mhm. Und auch in The Apartment hat man einige Szenen aus Mansion Hotel genommen und hat die damit eingebaut. Also der Film wurde definitiv viel zitiert. Mhm. Ich habe hier ein bisschen Probleme mit dem Film. Weil so interessant sich das Ganze anhört und so cool das ist, im Jahre 1932 das Ganze umzusetzen. Was ich hier großartig finde und was auf der Flussseite ist, ist der technische Aspekt. Du hast, technisch gesehen hast du hier so großartige Momente, weil du so eine Kameraaufnahmen hast und Kamerafahrten, die irgendwie zum Beispiel der Greta Garbo als diese russische Tänzerin, wenn die mit ihrer Entourage so ins Hotelfoyer, in diese riesige Halle kommt, so, dann folgt die Kamera ihr so von ganz hinten irgendwie und zoomt dann immer näher und folgt ihr so auf Schritt und Tritt, weißt du, durch diesen ganzen Raum.
Ja.
Du hast teilweise so einen Top-Shot auf die Telefonistinnen von diesem Hotel, wie sie so nebeneinander sitzen und dann so voll hektisch so rumfunken und dann so von oben, weißt du, so von links nach rechts werden dann so die Köpfe gefilmt.
Ja, aber das meine ich, das klingt sehr, als wäre Wes Anderson eben von sowas auch inspiriert gewesen.
Ist es auch. Ja, absolut.
Klingt optisch schon sehr danach.
Wes Anderson hat sich hier einiges abgeguckt. Also du hast so Momente, wo du so die Kameraaufnahmen siehst und denkst so, Alter, das ist wirklich technisch ganz, ganz grandios. Was das Problem ist, das Ganze wird sowas von torpediert mit unterirdischen schauspielerischen Leistungen.
Wirklich?
Ja. Weil dieses theatralische Schauspiel, so mega dramatisch und so, wie die Greta Garbo und wie Joan Crawford und so, wie die alle spielen, das ist wirklich nicht zu ertragen, Alter. Das ist unfassbar.
Ey gut, das ist halt alles vor Brando, ne?
Das ist vor Brando und das ist wirklich, also es ist mir selten so aufgefallen wie hier, weil du hast natürlich in den 30ern, 20ern hast du viel diese Slapstick-Filme gehabt oder Comedies oder so, da funktioniert das ja auch. Mhm. Aber hier in so einem Drama dachte ich nur so, boah, Alter, wie spielt die Garbo das denn, ey?
Also der Film ist auch wirklich nur ein Drama.
Ja, du hast so ein paar witzige Momente halt. Du hast ein paar witzige Dialoge und gerade so dieser hier Kringelein, der halt so ein verhuschter Angestellter ist, halt ja. So mit so einem Schnäuzer und so einer Brille und so, der ist zum Beispiel eher witzig, so weißt du, der ist halt so ein bisschen so der Comic Relief.
Okay.
Das ist jetzt nicht so 100% Drama, aber es ist wirklich schauspielerisch richtig schlecht.
Scheiße.
Also, wenn die Garbo sich dann so, weißt du, die lernt halt diesen Baron kennen, und der Baron kommt ihr dann so nahe, so, weißt du, so Wange an Wange und sie schmachtet dann so dahin, obwohl sie ihn vor 5 Minuten erst kennengelernt hat. Und dann ist sie auch im nächsten Moment, ist sie auch unsterblich verliebt in ihn.
Ja, gut.
Und ist halt so seine große Liebe und so. Und das sind so alles Momente, wo ich denke so, boah, Alter, ihr macht hier so eine geile Technik und dann reißt ihr alles wieder mit dem Arsch mit eurer Schauspielerei. Das ist wirklich, wirklich richtig aber dramatisch.
Also jetzt, ich finde gerade das, was du jetzt als Beispiel aufgebracht hast, das ist ja eher eine Inszenierungsfrage als jetzt wirklich was du einem Schauspieler ankreiden kannst.
Dann kriegen wir es dem Regisseur Edmund Golding eben an.
Nee, aber weil du hast ja schon auch explizit jetzt das schlechte Schauspiel hervorgehoben. Also du findest das einfach nicht glaubwürdig, was die da spielen?
Ja, es ist halt alles sehr theatralisch und pathetisch und das ist so Laientheater. Alle Emotionen werden halt so 100-fach gespielt.
Mhm.
So wirklich übertrieben und groß und so, dass ich die ganze Zeit denke, boah, ey.
Na gut, bei Overacting bin ich eh raus.
Also das ist schon Overacting to the fullest und da konnte ich einiges nicht glauben. Besonders auf weiblicher Seite, also tut mir leid, so Joan Crawford und Greta Garbo.
Das ist so krass, weil Joan Crawford war auf jeden Fall eine gute Schauspielerin.
Ja, die war später, war die groß. Aber da so 1932, das ist nur minimal besser als wirklich die Garbo. Also was die Garbo da spielt, das geht gar nicht.
Krass.
Wirklich.
Okay, wie sehr trübt das Ganze?
Ja, das trübt das Ganze natürlich schon um einiges. Und das ist schon eins dieser Klassiker, die ich ein bisschen abstrafen muss hier. Weil der Film an sich, also hat gute Ansätze. Die Story ist auch interessant, auch wenn es nur auch wenn es jetzt nicht diese klassische Handlung ist, sondern wir beobachten halt diese Menschen in diesem Hotel und da passieren so ein paar Sachen, aber du hast jetzt nicht diese Horizontale, dass du sagst, hierum geht's jetzt, das ist jetzt die Handlung.
Ach so.
Sondern du hast halt viele kleine Geschichten im Hotel, so ähnlich wie Four Rooms zum Beispiel.
Ja, okay.
Also, weißt du,
aber so es ist nicht so episodisch erzählt.
Nee, es ist nicht wirklich episodisch erzählt. Aber du hast Leute, die sich da verknüpfen, dann lernt die Sekretärin auch mal in einer Szene halt irgendwie den Baron kennen und weißt du, und dann kreuzen sich da die Wege und hier die Wege und der Chef lernt halt, hat halt einen Dialog mit diesem Kringelein, mit diesem Angestellten von ihm. Und also jeder begegnet halt jedem so ein bisschen.
Und es ist auch nicht so, dass das über eine zentrale Figur à la Portier oder so erzählt wird. Das
nee.
Okay.
Also wenn du jetzt eine Hauptrolle benennen würdest, dann wäre es wahrscheinlich der Baron Felix von Geigern. Der diesen Hoteldieb spielt, aber gleichzeitig natürlich die Frauen bezirzt und jeden da kennt in diesem Hotel und natürlich da sein Zimmer hat.
Okay.
Und mit jedem so auf Du und Du ist so. Er weiß halt sofort, okay, hallo Kringlein, wie geht's dir und so. Und mit dem ist er sogar ein bisschen dicker. Also mit denen ist er befreundet. Hat ein paar gute Momente, aber insgesamt ist dieses theatralische Schauspiel auf jeden Fall sehr kontraproduktiv, was den Film angeht. Und es ist damals ein Riesending gewesen. Die haben damals eine Hollywood-Premiere gemacht, wo Marlene Dietrich und Co. da ankamen, die haben so das komplette Hotelfoyer nachgebaut und da mussten die Stars, die zu der Premiere kommen, sind praktisch so in dieses Empfangsbuch praktisch unterschreiben, quasi. Sich einchecken, genau.
Wie geil.
Und unterschreiben, es hat komplett 1:1 nachgebaut worden, also die haben da keine Kosten und Mühen gescheut, dann riesigen Trara, um diesen Film zu machen und damals war es bestimmt ein großes Ding, aber Menschen im Hotel, also mich hat der nicht umgehauen.
Kannst du denn dem Ganzen zumindest filmhistorisch noch was abgewinnen?
Ja, filmhistorisch schon.
Okay.
Gerade was die Technik angeht, so die Kamerafahrten habe ich ja schon erwähnt und Sound und Optik und so, da war der Film schon seiner Zeit was voraus.
Okay. Weil Sound heißt, das ist auch mit entsprechend guter Musik untermalt alles?
Ja, die Musik und alles, was so dazu passt. Hast du ein paar Tanznummern von irgendwelchen Bediensteten, die dann anfangen, da so auf einmal so eine Tanznummer hinzulegen?
Ja, das hat auch Musical-Elemente.
Ja, so ein, zwei, aber so wirklich minimal. Das ist kein klassisches Musical, wo jetzt ständig klang wird. Ja. Aber es gibt so ein, zwei Momente, wo auch ein bisschen Entertainment ins Spiel kommt.
Hast du gesagt, wie lange das Ganze geht?
112 Minuten.
Das ist auch nicht gerade wenig, ne?
Nee, fast 2 Stunden. Drama und Liebesfilm ist hier aufgeführt. Große Gefühle bei Menschen im Hotel.
Keine Ahnung, wo du da gelandet bist.
Ja, ist nicht so leicht.
Ja, okay.
Ist halt, wie gesagt, ist halt einer von der Sorte, wo ich diesen Oscar im Nachhinein wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann, aber wir haben halt 32, so weißt du. Das ist natürlich auch eine andere Zeit.
Mhm.
Also, IMDb 7,4. Metascore gibt's nicht. Rotten Tomatoes bei einer 7,6 von 10 und eine 3,8 von 5 von der Audience. Letterboxd 3,5.
Also das ist auch für Kritikerverhältnisse nicht wahnsinnig gut, wenn man bedenkt, dass der einen besten Film gewonnen hat.
Mhm. Wobei eine 7,4 von IMDb natürlich...
Ja, aber das ist schon... Das geht natürlich deutlich besser.
Das geht besser, ja.
Hm.
Ist jetzt nicht, hast recht, ist jetzt nicht einhellig.
Ja, ist auch gefeiert. So von der Kritik 7,4 hast du gesagt, ne? Rotten Tomatoes.
Mhm.
Das ist echt...
7,6.
7,6, ja gut. Trotzdem finde ich das recht wenig, wenn man bedenkt, dass der den besten Film gewonnen hat. Boah, jetzt...
Ja, bei mir war oft dieses Oh Boy.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass dann eben die ganzen technischen Aspekte da schon auch noch ins Gewicht fallen. Boah, ich sag 5.
Ja, halben Punkt hast du dich verhauen. 4,5.
Ach, ich bin glimpflich davon gekommen, Alter. Ich hatte wirklich keinen Plan.
Tatsächlich eine 4,5 für Menschen im Hotel, also für alle Fans von klassischen gefeierten Filmen von damals. Sorry, aber da habe ich keine große Liebe für diesen Film.
Hm.
Schnell weiter.
Mensch, jetzt dachte, kommt hier mit so einem Oscar-Material. Ich dachte schon, jetzt wird es wieder besser und das wird aber hier irgendwie, ist das die Gurken-Episode oder was?
Naja, was heißt Gurken-Episode? Ich war hier mit Werner bei 7,5, also.
Ja, gut, also, stimmt. Boah.
Da bleibt ihm glatt die Stimme weg, dem Lee.
Oh, kannst du mal sehen.
Jetzt bin ich mal auf deinen Übergang gespannt.
Na, dann kommen wir doch jetzt zu dem aktuellen Kinofilm.
Heißt er so?
Yes, it's true. This man has no dick.
Yes!
Ja? Das ist...
Genau.
Is it this man has no dick?
This man has no dick. Nee, im Gegenteil, das spielt hier tatsächlich auch eine Rolle, dass es hier einen Typen mit einem Dick gibt.
Mhm. Das ist also deine Motto-Party heute. Verkleidete Penisse, ja?
Ja.
Okay.
Wobei, tatsächlich trifft es auf fast alle Filme zu. Das wäre jetzt auch lustig. Ey. Finde die Parallele.
Geiles Thema, Alter.
Nee, jetzt bringe ich einen Film, der lief im Sommer auf der Berlinale. Mhm. Das hat ja ungewöhnlicherweise zum anderen Zeitpunkt stattgefunden. Pandemiebedingt war das so ein bisschen aufgestückelt und jetzt läuft er im Kino. Ist der aktuelle Film von Maria Schrader. Unsere Frau in Hollywood.
Unsere Frau in Hollywood, ja.
Klar, nee, ey, wirklich nochmal dickste Props, weil die Dame hat einen Emmy für Unorthodox.
Richtig. Aber die war so, ist jetzt, hat so ein bisschen den Wandel von vor der Kamera zu hinter der Kamera.
Total, ja.
Oder? Die ist ja wenig jetzt schauspielerisch zu sehen, oder? Also zwar auch immer wieder, aber...
Eben, ja, die hat also natürlich immer noch früher weitaus mehr Schauspiel-Credits als Regie-Credits. Mhm. Oder jetzt auch als Autoren-Credits, weil die schreibt dann ja schon auch immer mit. Aber das nimmt gerade ordentlich Fahrt auf.
Ja, versuchen ja mal viele diesen Sprung, aber die hat das gut gemanagt.
Ja, und bis jetzt kommt sie damit auch echt gut an. Siehe eben Unorthodox, weil das wurde gerade auch in der Kritik echt unisono gefeiert. Mhm. Ich habe es ja noch nie gesehen, aber alle, die ich kenne, die es gesehen haben, haben es auch gefeiert. Mhm.
Ja, die ist ja bei Isa auch gut weggekommen, hat sie ja hier vorgestellt.
Und das war ja auch eben so ein, da schon so ein bisschen Spagat zwischen amerikanischen Leuten und deutschen Leuten. Und hier kombiniert sie das jetzt auch wieder. Dieser Film heißt Ich bin dein Mensch. Im internationalen Titel lautet das Ganze I'm Your Man.
Nach einem Wham-Song.
Gibt's einen Song von Wham, der so heißt? Okay.
Baby, I'm your man. Kennst du nicht?
Nee, aber ich suche natürlich gleich wieder meinen Song per Sample. Nee, fuck, gibt's nicht.
Der war zu schwer zu singen.
Nee, kenne ich nicht. Aber ich glaube, daran ist es nicht orientiert. Also, weiß ich es nicht. Weiß. Sei denn, der Wham-Song heißt auf Deutsch auch noch Ich bin ein Mensch.
Ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Version von George Michael gab.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Wie schon angedeutet, hat Maria Schrader das auch geschrieben, zusammen mit Jan Schomburg. Und das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Emma Braslavski. Es geht um eine Wissenschaftlerin namens Alma, gespielt von Maren Eggert. Die arbeitet an einer Studie, die forscht an einem alten Gestein. Da sind Inschriften drauf und da erforscht sie eben was, weil es darum geht, ob, also ich glaube, es wird immer wieder Vergleich gezogen zu persischen Schriftzeichen und die arbeitet da eben im Museum und forscht an diesen alten Schriften. Und um für diese Studien Gelder zu generieren, nimmt sie so ein Angebot an, was sie bekommt, um sie soll an so einem außergewöhnlichen Experiment teilnehmen. Mhm. Und da wirst du als Zuschauer eigentlich auch gleich reingeworfen, weil somit die erste Szene ist eben sie, wie sie in so einer Art Bar ist oder so, ja, es hat schon mal so was Lounge-Club-ähnliches und sich da mit Sandra Hüller unterhält. Die Dame kennen wir, ne, aus Toni Erdmann und Co. Und die führen so eine Art, naja, das, obwohl das eben, ne, um sie rum überall glückliche Paare und es wird getanzt und das ist eigentlich eine ziemlich relaxte Stimmung, aber sie führt mit ihr eben ja, so eine Art Geschäftsgespräch. Und dann taucht die Figur von Dan Stevens auf. Der spielt Tom. Und lädt sie dann zum Tanzen ein und die beiden tanzen und es gibt da eben so dieses erste Aufeinandertreffen und dann verlässt sie diese Situation und ist quasi wieder im Alltag und dann erfahren wir, dass es eben dieses Experiment und dass es geht, weil in diesem Raum war eben auch ganz viel nur CGI, das sind so Hologramme. Und dieser Raum wurde kreiert in so einem Zentrum, um eben dieses Kennenlernen zwischen den um die es hier geht, bereitzustellen, weil Tom ist ein Roboter. Und der ist darauf programmiert, sie glücklich zu machen. Mhm. Das ist also so eine Art Partnerersatz. Und sie soll jetzt also dieses Experiment machen, indem sie Tom 3 Wochen zu sich holt, die ihr Leben teilen, um hinterher berichten zu können, ob sie das glücklicher gemacht hat oder nicht. Und da kriegt sie eben da Betrag X für, den sie für ihre Studien verwenden kann. Das ist erstmal die Prämisse.
Wir sind die Roboter. Okay, also ein futuristisches Szenario. Klingt ein bisschen nach einer Black Mirror-Folge.
Total.
So von der Prämisse.
Ja.
Also ich habe schon von der Story gelesen auf jeden Fall und habe schon von dem Film gehört. Insofern war mir jetzt nicht neu, was du erzählt hast, worum es geht. Das wusste ich, wusste auch von Dan Stevens und von der Besetzung. Aber bin jetzt natürlich gespannt, wie du es fandest.
Ja, das Schöne ist, ich wusste hier wieder mal gar nichts.
Ah ja.
Und das hatte dann relativ schnell zur Folge, dass ich mich sofort natürlich wieder gefragt habe, Alter, warum spricht der dann mit dem englischen Akzent, wenn der ein Roboter ist?
Berechtigte Frage.
Oder?
Ja.
Also, weil wenn er eh drauf programmiert ist, ihre Sprache zu sprechen und sie glücklich zu machen, weil er natürlich auch in seinem Habitus der hat so ein paar, jetzt nicht Macken, aber wobei die eignet er sich im Verlauf des Films an, weil er eben immer adaptiert, was er so von ihr an Input kriegt und versucht das dann eben auch möglichst direkt umzusetzen.
Mhm. Weißt du denn, warum man überhaupt einen internationalen Schauspieler für genommen hat?
Ja, jetzt warte, das Ding ist nämlich, die erklären dann eben, dass er einen englischen Akzent hat, weil das zu ihrem Profil passt. Weil aus ihren Daten, die sie allen angegeben hat, daraus wurde halt so ein Profil generiert, was ihre Vorlieben sind. Und einen ausländischen Akzent, den findet sie halt interessant, darf aber nicht zu weit weg sein. So. Und deswegen englischer Akzent. Und so erklären die das Ding.
Verstehe.
Ja. Na, Dan Stevens, der übrigens wirklich ansatzweise... Naja, er sagt selbst, dass er fließend Deutsch spricht, aber bei welchem Film war das?
Bei Hilde hat er mitgespielt.
Richtig, und im Rahmen dessen hat er Interviews gegeben, die habe ich mir angeguckt.
Mhm.
Weil die hat er auf Deutsch gegeben. Und da ist es halt schon so, dass er, weißt du, so, dass die üblichen Fehler, Artikel falsch, Endungen falsch, komischer Satzbau.
Also fließend ist anders, aber er kann sich verständigen.
Genau, aber er kann sich definitiv sehr gut verständigen und das wohl eben auch auf Französisch auf einem ähnlichen Level. Also da ist er schon gut. Hier ist es jetzt natürlich enorm wichtig, dass der eben sehr akkurate, vollständige Sätze spricht, die eben auch entsprechend perfekt formuliert sind.
Ja.
Und das macht er hier schon echt gut, wie er das spielt. Dieses einerseits emotionslose fast schon, oder halt sehr stoische, dadurch, dass er dieser Roboter ist. Und dann aber eben, wie er das sprachlich macht und das dann eben aber auch so ein bisschen adaptiert im Verlauf des Films, weil sie ihnen ja dann immer wieder auch Feedback gibt.
Mhm.
Und das Coole ist, dass die eben diese Handlung nehmen, nicht nur, zum einen geht es natürlich schon schwerpunktmäßig drum, dass hier, es geht darum herauszufinden, wenn du was hättest, was dich 24/7 glücklich macht und dir quasi all deine Wünsche erfüllt, was so ein Zusammenleben angeht, würde dich das unterm Strich wirklich glücklicher machen? Oder ist es nicht gerade auch diese konstante Reibung und die Auseinandersetzung und das Kompromisse finden, die dazu führt, dass man glücklich bleibt? Weißt du?
Mhm.
Oder ist eben, würde es nicht bedeuten, wenn wir alle nur noch mit solchen humanoiden Partnern, solchen humanoiden Robotern zusammenleben würden, die all unsere Wünsche erfüllen und uns vermeintlich glücklich machen, wären wir dann nicht im Umgang mit realen anderen Menschen völlig unfähig und überfordert, weil der kleinste Anflug von Konflikt uns sofort völlig aus dem Konzept werfen würde, weil nicht mehr jeder bedingungslos das erfüllt, was wir von ihm wollen.
Große Fragen, ja.
Ja, eben. Und mit so einer Frage, mit dieser Frage unter anderem beschäftigt sich der Film natürlich dann auch wieder so ein bisschen mit der Frage, kannst du einer AI Emotionen absprechen, weil sie eine Maschine ist?
Mhm.
Ne? Und das macht dieser Film ausgesprochen charmant. Ja, tatsächlich will der Maria Schrader damit überhaupt nicht zu nahe treten, aber ich habe weniger erwartet. Mhm. Ich fand das wirklich stellenweise sehr clever und schön umgesetzt. Geile Geschichte.
Cool.
Ja. Jetzt ist es so, dass ich tatsächlich mit Maren Eggert an manchen Stellen schauspielerisch so ein bisschen angeeckt bin. Das wirkte mir gerade so in den Szenen, wo es dann ein bisschen höher oder emotionaler wird. Mhm. Da wirkte es auf mich so ein bisschen gepresst. Aber ansonsten macht sie das super und Dan Stevens natürlich auch.
Kannst du mal sagen, woher man die kennen könnte?
Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber Maren Eggert hat auf jeden Fall
hast schon
einiges gemacht, ja.
Ist ein Begriff, ja.
Ja, ja. Ich weiß es nicht, ob. Gucken wir doch mal. Ich will jetzt hier natürlich nichts voraussetzen. Beim Experiment hat die schon mitgespielt.
Ah, okay.
Weißt du nicht, wer Dora war beim Experiment?
Da gab es ja nicht allzu viele weibliche Rollen.
Nee. Die Frau am Ende der Straße kennt man in Deutschland vielleicht auch. Mhm. Aber ja, 29 Credits.
Hat man schon mal gesehen.
Jahrgang 74, also. Ja, hierzulande könnte man die kennen, aber wie gesagt, die macht das gut. Und es geht hier ja schon auch sehr stark um die Chemie, beziehungsweise um die eben anfänglich fehlende Chemie zwischen den Figuren, weil er eben ein Roboter ist. Mhm. Und der hat tatsächlich auch dadurch ein paar sehr lustige Momente, weil er eben immer basierend auf ihrem Input versucht, sein Verhalten anzupassen. Und ziemlich zu Beginn des Films, ne, als er in ihre Wohnung kommt, guckt er sich halt um und scannt natürlich immer sofort alles. Und dann geht sie weg und als er wiederkommt, hat er das Wohnzimmer aufgeräumt. Beziehungsweise hat halt alles komplett umgestellt und es einfach effizienter gemacht. Hat mal kurz das komplette Bücherregal nach Themen und Farben sortiert und sieht halt alles ganz anders, aber eben wahnsinnig aufgeräumt aus. Mhm. Und sie kommt halt wieder und sagt, was? Nee, so ja, hallo, völlig übergriffig, geht gar nicht. Mhm. Macht es wieder, er schlägt dann vor, er mir so, hey, ich kann es wieder zurückmachen, kein Problem. Ich weiß ja genau, wie es davor war, ne? Hatte das ja auch abgespeichert und dann ist es halt total geil, weil siehst du, wie in so einer, das ist keine Montage, aber er wuselt dann halt durch den Raum und stellt den wieder auf den Ursprung her. Mhm. Das ist sowas, das gibt echt ein paar sehr nette Momente. Ja, ich mochte den.
Das klingt wieder nach so einem Film, wo es sein könnte, dass er mal ein amerikanisches Remake kriegt, so.
Ja.
Dass sich irgendein Amerikaner da mal die Idee aufnimmt und dann
voll
bei sich umsetzt.
Ja, das ist jetzt auch der deutsche Beitrag übrigens für die 94. Oscars nächstes Jahr. Mhm. Der wird aller Wahrscheinlichkeit nach da schon in der Vorauswahl gegen Titan auch antreten. Und da, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der viele Chancen hat. Weil es halt, der kommt natürlich harmloser daher, sag ich mal, ne?
Der sorgt nicht für so einen Bass, ja.
Nee, weil das ist jetzt auch hier genremäßig natürlich Comedy, Romance und Sci-Fi steht zwangsläufig dabei, weil es halt um Roboter geht. Mhm. Aber ich finde tatsächlich ein sehenswerter Film. Kann den guten Gewissens empfehlen.
Okay.
Ich bin dein Mensch. Dann zu den Zahlen. Wenn das fein für dich ist.
Ja, schieß los.
Alright, 7,2 auf IMDb. Metascore ist hier bei 78. Das ist schon sehr ordentlich.
Absolut.
Rotten Tomatoes gibt's 7,6 von der Kritik, 4,1 vom Publikum. Letterboxd natürlich wieder ganz unten, was das angeht, 3,5. Ist schon lustig, so dieser elitäre Kreis auf Letterboxd, Alter. Ist schon so ein kleiner Haterverein auch.
Ja, eher pessimistisch unterwegs.
Ja, und dann aber bei manchen Filmen wundere ich mich so, wo sie dann eben alle unisono völlig durchdrehen. So siehe Parasite, weißt du? So ein Ding. Und überhaupt nichts gegen Parasite, aber dass es da nicht auch ein paar Leute gibt, die sagen, ja, netter Film und so, aber chillt mal. So, ich find's schon irgendwie ist lustig. Letterboxd hat eine ganz eigene Dynamik, was so sowas angeht.
Ja, da hast du recht. Ja, ich schwanke.
Nämlich?
Ich schwanke zwischen 7 und 7,5, das kann ich dir verraten.
Mhm.
Und das ist jetzt wieder so ein Ding, ob ich die optimistische oder pessimistische Variante nehme. In dem Fall hoffen wir auf dein Glas halb voll und sage 7,5.
Das ist goldrichtig.
Ist richtig?
Yes, sir.
Cool.
7,5 it is.
Sehr schön.
Ja, ich bin dein Mensch. Läuft im Kino, können da reingehen.
Gut zu wissen, dass du mein Mensch bist.
I'm your man.
My man. My man.
My man.
Von wem war das nochmal die Catchphrase?
Du meinst es, Training Day oder was?
Ach ja, bei Training Day war es, stimmt. Alonso ja. Harris hat es öfter mal gesagt.
My N-Word war es wahrscheinlich des Öfteren, aber...
Ja, das hat er auch gesagt, ja. My N-Word. Okay.
Oh, is that your nickname for me now?
Ja, toller Nickname. So, Freunde.
Echt nicht.
Ihr wisst ja, wir Banausen sind ja immer mal für eine Überraschung gut. Mal machen wir ein Weihnachtsthema zur Weihnachtszeit. Mal machen wir zu einer bestimmten Saison, keine Ahnung, zum Valentinstag bringen wir nur Liebesfilme oder so. Das kann mal alles passieren. Und mal ignorieren wir bestimmte Sachen komplett. Letztes Jahr haben wir ja so ein bisschen so eine Halloween-Folge gemacht, weißt du, mit ein paar Horrorfilmen.
Ja.
Jetzt machen wir zur Halloween-Zeit einfach mal zwei Supporter-Special, die nichts groß mit Halloween zu tun haben. Aber so ganz will ich halt diese Halloween-Ära und die Zeit jetzt Ende Oktober natürlich nicht ignorieren. Und habe jetzt einen Film geguckt, der zumindest ins Horror-Genre passt. Und der so ein bisschen thematisch verwandt ist mit der Halloween-Zeit. Eine Stephen King-Verfilmung aus dem Jahre 1983 namens Christine.
Mhm.
Regisseur John Carpenter.
Hey.
Das Drehbuch ist von Bill Phillips. Der hat sehr viele Drehbücher geschrieben für B-Filme und TV-Filme. Also jetzt überhaupt nichts Erwähnenswertes. Und hast du Christine gesehen?
Nein.
Hast du nicht gesehen? Für mich war es tatsächlich auch eine Erstsichtung. Obwohl ich natürlich wusste, worum es hier geht und 1000 Trailer schon gesehen habe über den Film. Und
also nachdem du die Eckdaten genannt hast, kann man schon fast davon ausgehen, dass das so ein Klassiker ist.
Das ist ein Klassiker, ja. Ja. Also du hast auf jeden Fall das Plakat mit dem Auto gesehen und so. Das,
Das eben.
Viele wissen natürlich auch, worum es hier geht. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie gesichtet. Insofern ist das ganz interessant, das ist eine Erstsichtung.
Mhm.
Und kann jetzt schon sagen, der Film hat einen Stein im Brett bei mir, so. Der ist schon geil. Weil die Prämisse ist natürlich albern, weil du hast hier ein Auto, was halt so der Antagonist ist in dem Film. Was so.
Ja, finde ich nicht zwangsläufig albern.
Findest du nicht zwangsläufig albern?
Nö.
Gut, also wenn ich mir die Handlung durchlese, denke ich erstmal, okay. Wenn meine Eltern sich jetzt hier in der Fernsehzeitung durchlesen würden, ein Auto
apropos,
dreht Amok.
Jetzt kann ich eigentlich noch kurz eine Punktenachrechnung dazwischen schieben, weil es ist mir gerade was eingefallen.
Na, dann mach das doch.
Ja, ich habe mir Bad Milo angeguckt.
Du hast Bad Milo gesehen.
Ja. Das heißt ja eigentlich Bad Milo.
Bad Milo.
Ja.
Richtig, ja. Weil er ihn ja ausschimpft.
Ja, eben.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Wo bist du gelandet?
Ich glaube 5.
Ja, Alter. Ich habe mich die ganze Zeit dann gefragt, was kann man denn an dem Film nicht verstehen? Ich fand das grandios.
Du fandst das grandios?
Ja,
Moment mal, ich habe ja nicht 5 gegeben, weil ich ihn nicht verstanden habe. Das habe ich dir ja schon mal erzählt. Weil du meintest schon während der Rezension, dass es ein Film ist, wo ich irgendwie nicht nach... Das ist nicht der Punkt.
Sondern?
Der Punkt ist nicht, dass ich nichts verstanden habe. Was er mir hier unterstellen will.
Aber nein, du hast doch mehrfach in der Rezension gesagt, auch so, du weißt nicht, warum, was das soll.
Ja, aber doch nicht handlungstechnisch, dass ich nicht nachvollziehen kann. Ich wusste nur nicht, warum es diesen Film gibt.
Ja, okay, oder dann so, aber das, ja gut, siehst du, das fand ich halt recht offensichtlich, was das hier ist, aber.
Was ist es denn? Sozialkritik.
Nee, aber es geht natürlich, ist das so ein bisschen eine sehr, nicht nur ein bisschen, das ist eine sehr überzeichnete Darstellung von, wenn du halt Groll hegst oder eben Dinge nicht in irgendeiner Form, sei es therapeutisch oder sonst wie, verarbeitest, dass sie sich halt irgendwie, dass sie Überhand gewinnen können und dich vereinnehmen. Heißt das so? Einnehmen nur? Ja.
Und die brechen dann aus in Form eines Arschdemons.
Ja, wie gesagt, das ist hier sehr überzeichnet dargestellt, aber natürlich geht es darum.
Okay.
Also wird ja dann spätestens über das Verhältnis zum Vater und was da stattfindet, sehr offensichtlich, finde ich. Ich fand das grandios.
Grandios? Ja, Mann. Wie viele Punkte hat er bekommen von dir?
8.
8 Punkte für Bad Milo, Alter.
Das ist ein geiler Film, ey.
Alter. Einfach mal 3 Punkte Unterschied, ey. Dieser Lee.
Ich fand den super.
Ich wusste auf jeden Fall, dass du da euphorischer sein wirst als ich. Also ich war so irgendwie einerseits fasziniert, so wie man diesen Film inszenieren kann, so mit diesen ganzen Schauspielern, dass die gesagt haben, alles klar, ich bin am Start. Ein Dämon, der aus dem Arsch kriegt, gerne, ich bin dabei. Mhm. Und dann auf der anderen Seite irgendwie, ja.
Ich kann mir auch echt gut vorstellen, wie die auf so eine Idee gekommen sind.
Okay.
Also weißt du, reicht ja, dass dann einer eben aufgrund von Stress mal ein Magengeschwür hatte oder so. Mhm. Weil ich hatte auch schon mal irgendwie einen Mitarbeiter, der echt Probleme mit Magengeschwüren hatte. Nur aufgrund von Stress. Und sich dann zu überlegen, ey, jetzt stell dir mal vor, so dein Magengeschwür kriegt ein Eigenleben. Und kann sich an allen rächen, die für ihn verantwortlich sind, dass es überhaupt da ist. So. Also, ich find's grandios.
Die Practical Effects waren auch cool, oder?
Ja,
also
Mann,
so wie
voll.
Er aussieht und so, die waren klar. Auch ganz cool gemacht. Der ist ja teilweise, in manchen Momenten ist der sogar fast niedlich.
Ja, ja.
Der Milo, so, weißt du, dass du denkst, so, eigentlich ist er ganz knuddelig. So,
und auch das, ne, so, das ist natürlich so aus therapeutischer Sicht wahrscheinlich super platt. Mhm. Dieses, du musst dich dann mit deiner dunklen Seite auch irgendwie anfreunden.
Dieses, ne, Embracen,
um,
ja.
Ja, eben, um da eine Balance herzustellen und um die auch besser kontrollieren zu können. Das ist, wie gesagt, Küchenpsychologie,
klar.
101 und damit schon irgendwie ein bisschen platt. Aber ich finde es halt aus so einer, also daraus so eine Comedy zu machen, finde ich grandios.
Mhm.
Ja, ich war sehr unterhalten.
Alter, 8 Punkte, okay, na gut, ich trage dich in die Tabelle ein hier. Mhm. Mal wieder eine kleine Diskrepanz hier. Alright, ich gehe nachher mit Classic Dave ins Kino und dann bringe ich ihm die Leihgabe wieder zurück.
Ja, richte ihm Danke aus.
Werde ich machen. Aber zurück zum Killerauto Christine.
Deswegen meinte ich, dumme Prämissen oder auf dem Papier erstmal seltsame Prämissen müssen für mich nicht heißen, dass es ein schlechter Film ist.
Das ist richtig. Man hat sich für Christine ein Auto ausgesucht, das ist ein Plymouth Fury. Weil die wollten ein Auto haben, was zwar so ein Klassiker ist, was aber jetzt nicht so ein vermeintlicher Klassiker ist, wo alle sagen so, boah, ja, das war damals ein geiles Auto, sondern eher so ein Auto aus der B-Riege, was jetzt nicht so super bekannt ist. Deswegen hat man sich dieses Automodell ausgesucht.
Du kannst mir bestimmt beantworten, ob die da schon im Vorfeld sich mit dem Hersteller auseinandersetzen mussten oder wie sowas abläuft. Weil jetzt gerade aufgrund der Thematik und so ist ja dann wahrscheinlich der Hersteller nicht gerade angetan, oder? Oder wie ist das?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß ja nicht, ob es bei sowas, ob man dann irgendwie, wenn man das mit einer realen Karre macht, weißt du, ob man bei sowas nicht irgendwelche Klagen an den Hals bekommen kann oder so.
Also ich habe da nicht zu gefunden, aber ich kann dir sagen, dass Stephen King damals, zu der damaligen Zeit, war der huge in den 80ern.
Ja, klar.
Und alles, was er angefasst hat, alles, was verfilmt worden ist, jedes Buch, was er geschrieben hat, ist ein Hit geworden. Und insofern würde ich als Autohersteller mich tierisch freuen, wenn er irgendein Auto in eine Hauptrolle packen würde, weil das nämlich meine Verkäufer extrem in die Höhe schnellen lässt. Da würde ich nicht klagen, sondern da würde ich sagen, alles klar, wir halten die Hände auf und kassieren die richtig.
Ja, sehe ich auch so, aber wir haben es ja oft davon, ne, dass dann eben irgendein Label, was im Film erwähnt wird, ankommt und sagt, ja, wir wollen mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden.
Ja, teilweise gab es das, aber hier in dem Fall nicht.
Okay.
Das ist eine gute Werbung, denke ich mal, für den Plymouth. Und ich weiß auch gar nicht, ob es die Autos noch gab zu der damaligen Zeit, das kommt ja noch dazu, die wurden ja, glaube ich, zu der damaligen
Ach
Zeit
so, gar nicht wurden mehr schon gar nicht mehr hergestellt?
Nee, das ist ja ein Auto, das ist ja in den 50ern groß gewesen, also.
Keine Ahnung, ja.
Insofern, ob es das Modell gab oder überhaupt die Auto, ob es die Autos noch gab zu der damaligen Zeit, kann ich nicht sagen, aber in der Hinsicht habe ich nichts gefunden.
Okay.
Wie groß Stephen King damals war, hat man ja schon daran gesehen, die sind ja in Produktion gegangen, beziehungsweise in die Planung für die Verfilmung von Christine, bevor Stephen King das Buch released hat.
Wow.
Das Buch war noch nicht mal veröffentlicht und haben sich die Rechte gesichert und sind schon in die Produktion gegangen von dem Film. Das ist überkrass.
Aber wie können die denn anfangen zu produzieren, wenn die noch gar nicht wissen, was es für ein Stoff ist?
Die haben einen Entwurf gekriegt von dem Buch.
Ach so,
von Stephen King.
Okay, wie geil.
Bevor es veröffentlicht worden ist.
Was eine Maschinerie, ne?
Ja, richtig hart. Aber siehst ja, also die meisten Verfilmungen von Stephen King in den 80ern, ich meine, das ist ja alle 3 Monate ist ja irgendwie ein Film rausgekommen von seinen Vorlagen. Also der war richtig huge. Und was ein bisschen vom Buch abweicht, ist die Anfangsszene von dem Film, weil wir sehen nämlich dieses geile Auto, was schon echt eine Ausstrahlung und einen eigenen Charakter hat in diesem Film, und das haben die richtig gut gemacht, sehen wir schon vom Werk aus. Wie dieses Auto auf diesem Fließband ist, in dieser Fabrik, und gerade so, wir erleben praktisch die Geburt
Ah, okay.
Von Christine im Jahre 1957 in Detroit in dieser Fabrik.
Mhm.
Und wir sehen da schon, dass das Auto ziemlich bösartig ist, weil der nämlich zwei dieser Fabrikarbeiter quasi nicht auf dem Gewissen hat, aber schon ziemlich verletzt.
Okay, schon bei der Entstehung.
Genau, bei der Entstehung. Bei dem einen klappt einfach die Motorhaube zu, während er seine Hand dazwischen hat. Das hat ihm nicht gefallen, dass der eine rumfummelt in seinem Maul.
Okay.
Und der andere setzt sich irgendwie auf den Fahrersitz, weil er halt dieses Auto geil findet, weißt du, mit seiner dicken Zigarre ascht auf den Sitz. Oh. Auch das fand Christine nicht cool. Der wird diese Testfahrt da auf dem Fließband, da wird er nicht überleben. Da wird nur noch die Tür aufgemacht und er kippt dann raus, so als Leiche. Also
okay.
Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber da sehen wir schon, okay, es ist kein gutes Zeichen, was mit diesem Auto passiert.
Mhm.
Und dann gibt es einen Zeitsprung aus dem Jahr 1957 vor ins Jahr 1978. Da spielt nämlich unsere jetzige Story.
Okay.
Und wir sehen Jahre später zwei Kumpels, Arnie und Dennis. Und hier ist schon der erste Moment, wo ich sage, okay, man muss es halt glauben, weil die Figurenkonstellation in diesem Film ist etwas weit hergeholt, weil Arnie ist halt ein Nerd, wie er überzeichneter nicht sein kann.
Mhm.
Der hat so gegelten Seitenscheitel, weißt du, so ganz streng zur Seite gegelt, hat okay. halt so eine dicke Hornbrille. Das erste Mal, dass wir ihn sehen, ist halt, dass sein Kumpel Dennis ihn halt mit seinem Auto abholt und er kommt da draußen und bringt noch den Müll raus und die Mutter steht da draußen im Garten und sagt dann halt so, beeil dich, du musst zur Schule, mhm. du musst ins College. Und auf dem Weg zur Mülltonne platzt ihm natürlich die Mülltonne und alles fliegt irgendwie aus dieser Mülltonne raus. Also ist totaler Trottel, so weißt du. Okay. Trottel, Nerd, so ein richtiger Idiot halt, der immer so Nackenschellen kriegt auf da.
Mhm.
Auf dem, von seinen Mitschülern.
Klingt sehr nach Klischees.
Richtig Klischee. Dennis wiederum ist ein Sunnyboy, ist ein Frauenheld, wird von der Cheerleaderin, gespielt von Kelly Preston übrigens, dann sehr jung,
oh.
wird da ständig angegrinst und angezwinkert und er ist so der Quarterback natürlich in der Schule, ist so der Jock, weißt du, der super beliebte Typ. Und die beiden sind Kumpels. Arnie, der Nerd, mit den zurückgegelten Haaren, weißt du, der am liebsten hier Chemie- und Physikunterricht hat, und sein Kumpel Dennis, der Quarterback und Sunnyboy. Die sind beste Kumpels. Und der holt ihn gerade ab zur Schule.
So ein bisschen Parker Lewis, ne?
So ein bisschen. Und dann fahren die beiden an so einem verlassenen Haus vorbei, wo ein Autowrack draußen steht. So okay. ein total abgefucktes, runtergekommenes Autowrack von einem Plymouth Fury. Und Arnie sagt zu Dennis, drück mal auf die Bremse, fahr mal zurück. Und Dennis weiß gar nicht, was da los ist. Und dann gehen die da auf diesen Hof und Arnie ist, wie du mal so schön sagst, schockverliebt in dieses Auto. Und er läuft um dieses Auto rum, er setzt sich halt rein und guckt so, ob ein Schlüssel drin ist. Und in dem Moment kommt halt ein etwas unheimlicher alter Mann ans Beifahrerfenster und sagt so, ja, du suchst wahrscheinlich den hier und winkt so mit dem Schlüssel.
Okay.
Und sagt halt so, kannst den Schlüssel haben, du kannst mir hier dieses Auto gerne abnehmen, das hat sowieso ist sowieso ein schlechtes Omen, weil mein Bruder hat sich in diesem Auto umgebracht.
Mhm.
Und dem gehörte das Auto. Und seitdem steht es halt da auf diesem Hinterhof rum.
Okay.
Und Arnie ist natürlich Feuer und Flamme, kauft sich dieses Auto, spricht sich nicht mit seinen Eltern ab. Die sind natürlich völlig schockiert, dass er diese Schrottkarre dann nach Hause bringt. Also das Ding fährt kaum noch.
Mhm.
Also er rollt wirklich da runter und so hin und her und das ist wirklich komplett schrottreif.
Aber er hat den Plan, den herzurichten.
Er oder? Hat den Plan, den herzurichten. Ja, sind wir schon fast wieder beim Werner-Szenario am Anfang.
Mhm. Zieht sich durch. Du hast auch Themenabend.
Ich habe auch Themenabend. Arnie wird gespielt von Keith Gordon. Den kennt man vor der Kamera wenig, führt aber Regie bei mittlerweile richtig vielen Serien, die namhaft sind. Der hat Regie bei Homeland geführt, bei Legion, bei Fargo, bei Better Call Saul, bei Dexter und so, also richtig Krass. Große Serien. John Stockwell wiederum, der den Quarterback spielt, der hat nicht so eine große Karriere gemacht, hat ein paar Filme mitgespielt. Wen man aber kennt, ist Robert Prosky. Das ist so ein Alter, der spielt bei Mrs. Doubtfire mit und Dead Man Walking und Jimmy Hoffa und so. Also das Gesicht hast du definitiv schon mal gesehen.
Mhm.
Und bei dem, der hat so eine Selbstbastlerwerkstatt.
Ah ja.
Und Arnie kommt mit seiner Schrottkarre da in diese Selbstbastlerwerkstatt und sagt zu dem Alten, pass auf, ich würde hier gerne ein Plätzchen haben, wo ich hier mein Auto herrichten kann.
Mhm.
Und der Alte sagt, okay, pass auf, du kannst hier ein bisschen hier die Klorollen auffüllen in den Toiletten und ein bisschen putzen. Und dann kannst du dich auf dem Schrottplatz bedienen und kannst dir nehmen, was du willst.
Okay.
Und dann haben die einen Deal und er fängt an, Christine zurechtzubauen.
So ein bisschen Bumblebee, ne?
Bisschen Bumblebee, ja. Und dann entwickelt Christine so ein bisschen so ein Eigenleben.
Klar.
Und nicht nur das, sondern sie verändert auch Arnie. weil es kommt eine sehr, sehr hübsche junge Dame natürlich an die Schule.
Natürlich.
Und unser Quarterback und alle anderen sind natürlich super heiß auf die, sehen die und denken so, boah, wer ist denn die Neue und so, und die ist natürlich super scharf. Und der Quarterback versucht sie anzubaggern, aber sie lässt ihn abblitzen, weil sie sagt, sie hat schon Date am Samstag. Und wer steht da am Rand des Footballfeldes und hat sich die neue Schülerin geangelt?
Der gute Arnie.
Richtig.
Natürlich.
Mittlerweile sehr verändert. Sein Stil, sein Auftreten, alles so wie er aussieht, so viel selbstbewusster, trägt auf einmal so ein bisschen so Grease-Klamotten, weißt du, so eine Lederjacke und schwarzes Shirt und so, weißt du, nicht mehr so dieses Nerdtum, ist nicht mehr trottelig, sondern ist plötzlich ziemlich selbstbewusst und ziemlich unfreundlich geworden so und lässt sich auch nicht mehr alles gefallen.
Ach, der ist unfreundlich auch geworden dadurch?
Naja, so ja, naja, klar, ja. Er ist ein bisschen arrogant geworden und ein bisschen unfreundlich und hat so ein bisschen seine Persönlichkeit geändert.
So geil, ne? Als könnte man nicht cool sein, ohne gleichzeitig ein Wichser zu sein.
Nee, das geht nicht.
Nicht in den 80s.
Nicht in den 80s, das geht nicht. Und auch hier wieder, also dass sie halt auf ihn abfährt. Ich meine, klar, natürlich sieht er jetzt ein bisschen anders aus, hat ein anderes Outfit. Aber diese mega hübsche Braut knutscht dann mit Arnie rum. Mhm. Das ist wirklich die erste Szene, wo du die beiden zusammen siehst. Da siehst du die erstmal rumküssen am Footballrand. Weißt du, siehst noch nicht mal, wie die sich kennengelernt haben. Aber ich denke, okay, schon die Beziehung zwischen den beiden Kumpels ist sehr fragwürdig. Und jetzt kriegt er die Olle, weißt du, die Hübsche. Da muss man halt so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber auch sie merkt, dass sich Arnie immer mehr zum Negativen verändert und das gefällt ihr natürlich auch nicht. Und irgendwann kommt die hinter, dass das Auto auf jeden Fall ein gefährliches Eigenleben führt.
Klar.
Und das ist aber wirklich geil inszeniert, Mann.
Ja?
Wenn die Musik, ich meine, ich habe ja damals einen John Carpenter Sampler gehabt, weißt du, so mit seinen bekannten Themes so aus seinen Filmen. Mhm. Und da war auch Christine dabei. Und Alter, und wenn diese Scheinwerfer von diesem Auto angehen und du hörst diese Musik von Carpenter und du siehst halt, wie bedrohlich dieses Auto auf einmal wirkt, das entwickelt halt wirklich ein Eigenleben und das haben die gut inszeniert in diesem Film, dann macht das schon was her. Das ist schon richtig geil. Also die haben es wirklich geschafft, diesem Auto einen eigenen Charakter zu geben in dem Film.
Mhm.
Anders würde es auch nicht funktionieren.
Ja, glaube ich eben. Ja, das ist genau das Ding.
Weil alle Leute, die dann Arnie auch so halt so immer harassed haben und die ihn halt so, die ihm so, die hier so das Essen so aus der Hand geschlagen haben und so, diese ganzen College-Bullies und so.
Die müssen jetzt dran glauben.
Die müssen dran glauben, ja.
Klar.
Da wendet sich natürlich das Blatt. Und es ist halt keine gute Idee, dass die sagen, okay, alles klar, der fährt jetzt hier so ein geiles Auto, hat er schön aufgemotzt, hat er sich schön die Arbeit getan, wir demolieren jetzt dieses Auto. Und auch das gefällt Christine natürlich nicht. Das ist übrigens auch super geil, weil der Soundtrack ist schon mega, weil am Anfang in diesem Werk hörst du diesen, wie heißt der Song nochmal, Bad to the Bone. Was auch bei Bunny immer war, dieses Bad to the Bone und so, dieser Blues-Song. Mhm. Der läuft am Anfang, während dieses Auto so, dieses Fließband lang läuft, das hat schon fast so ein MTV-Video, Musikvideo-Optik. Und dann hast du zum Beispiel so einen Moment, wo so einer von diesen Bullies das Auto von innen aufreißt und dann springt das Radio an.
Ja.
Und du hörst im Radio, you keep on knocking, but you can't come in. You keep on knocking, but you can't come in. Aus den 60ern diesen Song. Was super doppelbödig ist.
Ja, ja, verstehst logisch, du? Ja. Deswegen, und, aber es hat, also Bumblebee ist auf jeden Fall schwer inspiriert davon.
Ja, ja, ist auch, ja. Auch hier kann sein, dass ich Bumblebee da so ein paar Vorbilder gezeigt. Und jetzt habe ich schon den zweiten Film, ja, nachdem wir Titan gesehen haben, ja, wo ja auch Chrom und dieses, weißt du, dieses metallene, diese metallene Auto-Optik eine große Rolle spielt im Zentrum. So ist es bei Christine definitiv auch so. Du hast hier ein Auto, was Amok läuft. Und das ist geil. Macht richtig Bock, der Film. Also mir hat er gefallen.
Ja, es klingt gut, was du sagst.
Ja, hat mir gefallen. Hat natürlich so ein bisschen so diesen, ja, man muss schon ein bisschen Retro-Gen haben, man muss die 80s mögen, man muss da drüber hinwegsehen, dass die Beziehungen hier ein bisschen unglaubwürdig sind und ja, auch Keith Gordon als Arnie ist halt nicht wirklich ein guter Schauspieler, also wie er dann so sauer wird und dann ausrastet und auf einmal so voll der Aggro ist und auch am Anfang, wo er diesen Nerd spielt, das ist halt alles ein bisschen zu viel, also ein bisschen weniger von allem wäre schon cool gewesen, so fürs Viel.
Mhm.
Dadurch wirkt das ein bisschen überzeichnet, aber es ist trotzdem cool.
Ja, klingt so, als hättest du Spaß gehabt.
Hatte ich, ja. Und du hast noch einen namhaften Herrn, auf jeden Fall in der Rolle Harry Dean Stanton spielt, den Polizisten, der dann anfängt, nach 2, 3 toten Körpern dann mal nachzuforschen, was hier eigentlich los ist.
Mhm.
Und der hat die Rolle angenommen, weil er nämlich primär als Krimineller und Idiot meistens besetzt worden ist in seinen Filmen. Ja. Und jetzt hat ihm einer gefragt, willst du den Polizisten spielen? da war ihm auch völlig egal, was für ein Film das ist, da hat er gesagt, es wäre mal echt erfrischend, mal auf der anderen Seite des Gesetzes zu stehen. Insofern, ich bin am Start. Ja, ja, sonst immer bei Klapperschlange und so, Code davor, immer irgendwie, immer Kriminelle.
Wir sind der beste Beleg dafür, weil das letzte Mal, dass wir Harry Dean Stanton hatten, war, als er einen Pferdedieb gespielt hat.
Siehst du ja, genau, das war bei Duell am Missouri von dir aus. Ja, und hier hat er mal den Kopf gespielt. Das war dann Motivation genug, dass er gesagt hat, ich bin am Start.
Okay. Ja. Aber ich finde, der ist ja immer eine Bereicherung eigentlich für jeden.
Ist er, ja, der ist groß. Ich will auch, Lucky heißt der, glaube ich, das war, glaube ich, sein letzter Film, den er gedreht hat, so dieses Alterswerk von ihm.
Mhm.
Ist, glaube ich, ist das ein Jarmusch-Film? Ich bin mir nicht sicher, der von Jarmusch war. Aber den muss ich mir auch noch angucken, den habe ich auch schon lange auf meiner Wunschliste, den will ich auch sehen. So ein leichter Abgesang irgendwie so und dann ist er ja, kurz danach ist er gestorben. Will ich mir auch noch angucken. Ja. Christine hat ein Budget von 9,7 Millionen, hat 21 Millionen Boxoffice gemacht und ist, immer noch ein kultig verehrter Film und der funktioniert noch im Jahre 2021.
Hm.
Vielleicht können wir bei der mal eine deutsche Version drehen. So ein Wartburg aus 83.
Mhm.
Wir nennen ihn Christine. Und machen da mal so einen deutschen Horrorfilm draus.
Kommt bestimmt super an, wenn es gleich so einfallsreich ist, wie wir nennen den Trabi Christine.
Wartburg, habe ich gesagt.
Ah, Entschuldige, in Wartburg.
Meinst du nicht, es wäre ein Hit?
Nee.
Ey, hast gehört, die Banausen haben jetzt einen Film gemacht.
Mhm. Mach du erstmal deinen.
Welchen denn? Ach so.
Ey, ja.
Carlson.
Natürlich.
Ja. Ach, meiner ist es jetzt. Ich dachte, das wäre so eine Kollabo.
Nee, ich habe ja gesagt, erstmal musste
hält sich daraus.
Den Kurzfilm machen. Nee, das ist Crowdfunding und so.
Ach so, Crowdfunding.
Nee, nee, ich halte mich
ich
nicht
dachte,
raus.
Ich dachte, unser Patreon-Pod wäre das Crowdfunding.
Oh Gott. Dann
geht das nicht in meinen
machen
Film?
Wir aber eine Menge falsch.
Geht das nicht in meinen Film rein jetzt? Also noch recht nicht, aber...
Da müssen wir mal ein bisschen sparsamer mit allem umgehen hier.
Naja, das ich noch sehe was das ja langfristig. Soll. Deswegen bin ich ja da noch nicht rangegangen, in die Dreharbeiten. Da muss erstmal noch ein bisschen was zusammenkommen.
Ja, das dauert noch ein paar Jahrzehnte.
Jahrzehnte?
Ja, also in dem Tempo auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, da kannst du recht haben. Das reicht doch nicht mal fürs Catering.
Nee.
So, Punkte für Christine. IMDb 6,7, Metascore 57,
oh.
Rotten Tomatoes 5,9 von 10
Alter.
Und Audience 3,6 von 10.
Jetzt bin ich mal auf Letterboxd gespannt.
3,4.
Wow, das ist alles nicht...
Hat nicht nur Fans.
Nee, klingt alles nicht so wahnsinnig geil.
Aber auch hier wieder, ich habe ja gesagt, du brauchst ein 80s gehen. Guckt ja, sich jetzt...
Das hast du natürlich...
Guckt sich jetzt so einer Baujahr 98 irgendwie Christine an im Jahre 2018, kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, boah, was ist denn das? Das ist aber nicht Villeneuve.
Ja, gut, klar.
Weißt du, da hast du ja auch noch eine Menge von der jüngeren Generation.
Ja, also ich meine, du hast natürlich das, was du hier kritisierst, wenn man das überhaupt so nennen kann, sind halt so ein paar Sachen, die halt für die 80s irgendwie sehr typisch sind.
Aber es gab natürlich Filme, die diese Konstellation ein bisschen realistischer gemacht haben. Also,
ja, ja.
Weißt du, du musst ja einen Nerd jetzt nicht wirklich so zeichnen wie hier. So, du kannst ihn ja ein bisschen annerden, aber jetzt nicht als kompletten.
Ja,
so,
ja, klar.
Ich lasse jetzt immer alles fallen und bin voll der Tollpatsch und dann bin ich voll der Hell. Also, weißt du, es ist schon sehr klischee-mäßig, dass man diese Entwicklung halt, dass man so anfangen muss, ihn so extrem zu zeigen, damit man dann sieht, dass er sich entwickelt. Das geht auch dezenter.
Mhm.
Aber klar sind es die 80s und so.
Ja, aber eben, du hast ja ein 80s-Gen zweifelsohne, deswegen es klingt schon so, als hättest du hier eine Menge Spaß gehabt. Oder also würdest du, bis auf das, was du jetzt da eben gesagt hast, was so Figurenzeichnung und sowas angeht, hier groß was kritisieren?
Ist wahrscheinlich nicht meine Lieblings-Stephen-King-Verfilmung, aber
ja, gut.
Ansonsten kritisieren nicht allzu viel, ne?
Ja, aber das so einen Film willst du ja jetzt nicht mit Shawshank Redemption oder sowas vergleichen. Das geht ja schon gar nicht vom Aufwand her.
Warum? Ist der gleiche Autor.
Ja.
Ja, aber klar. Oder Shining oder so. Nee, aber deswegen sage ich ja, das ist so
ja.
B-Riege der Stephen King-Film und dafür ist er gut. Natürlich darfst du nicht zu sehr drüber nachdenken, so warum einer jetzt nicht auf eine Mauer klettert, weißt du, wenn er vom Auto verfolgt wird, sondern
ja, ja.
vor dem Auto herrennt, so eine Sache, so, weißt du. Das, das ist schon wieder so dieses Suspension, aber
ja.
wenn du das abschalten kannst.
Ja, und unterm Strich hattest du hier Spaß, das ist ja das, was zählt.
Ja.
Und deswegen sage ich, weil auch 80s gehen und so, du bist hier bei 8 Punkten.
Ah, halben Punkt zu viel.
Ah, fuck. Echt? Okay.
7,5.
Na dann.
7,5.
Okay. Ja, dann jetzt, wie so oft, es liegt an dir, weil Aktuell steht es wirklich unentschieden.
Stehen wir wieder gleich?
Ja.
Oh nein.
Du hast anderthalb daneben gehauen. Ich habe jetzt dreimal einen halben daneben gehauen. Ergo, Gleichstand.
Druck.
Ja. Und jetzt, Alter, was geht denn ab? Hier.
Tatü, tata,
Mean Streets of Wedding. So. Komme ich jetzt zu einem Film, der wahrscheinlich auch nicht mit dem größten Anspruch daherkommt. Mhm. Ich sag mal die Tagline, vielleicht könntest du dann schon wissen, um welchen Film es geht. The future is a no-brainer. Wäre eine ganz gute Tagline für unser Quiz gewesen.
The future is a no-brainer, ja gut. Das würde auf Bill and Ted zum Beispiel auch zutreffen oder sowas.
Mhm.
Weißt du, so ein Science-Fiction-Szenario, aber mit einem ziemlichen...
Ja.
Klingt so, als hätte man keinen besonders intelligenten Hauptcharakter im Cast.
Mhm.
Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich würde wahrscheinlich in die Richtung gehen, aber...
Okay.
Bin ich warm? Heiß?
Ja, also klar, die Richtung, in die du gedacht hast, stimmt. Wobei hier ist tatsächlich mit The Future sind dann alle gemeint.
Mhm.
So, und deswegen, also wenn du jetzt von einem Film ausgehst, wo die Zukunft ziemlich verblödet ist.
Es könnte natürlich auch ein Zombie-Szenario sein. Wenn du sagst, so die Future No-Brainer,
ah,
weißt
stimmt,
du?
Ja,
die sind ja,
ja
auch alle so.
Okay, stimmt. Ja, vielleicht doch nicht so eine geeignete Tagline für ein Quiz. Mhm. Aus dem Jahr 2006. Idiocracy.
Ah, siehst du? Da war ich ja doch auf der richtigen Spur.
Ja, ja, eben. Hast du ihn gesehen?
Ja, habe ich.
Sehr schön.
Schon ein Weilchen her, aber...
War es bei mir eben auch. Und deswegen dachte ich, gucke ich mir den nochmal an.
Mhm.
Weil ich hatte in Erinnerung, dass ich ihn echt lustig fand. Weiß nicht, wie es dir da geht. Kann man vorstellen, dass das bei dir eher so lala ankommt.
Nee, ja. Er ist nicht in meiner Sammlung gelandet. Das ist ein Zeichen für lala.
Okay.
Aber auch, also wenn ich ihn komplett abstrafen würde oder den richtig scheiße gefunden hätte, das sind so Sachen, da würde ich mich dran erinnern. Insofern, da war der auch nicht.
Okay. Ja, vorneweg, ich finde ihn immer noch geil.
Okay.
Yeah. Regisseur und Autor, unter anderem, Mike Judge. Der Mike Judge, der für Silicon Valley verantwortlich ist und Office Space und etliche andere Sachen. Und der hat das hier zusammen mit
Beavis und Butthead.
Ja, natürlich.
Nicht zu vergessen.
Ja, alles sehr musikalisch heute, ne?
Mhm.
Der hat das hier geschrieben mit Ethan Coen. Dieser Herr hat, das war der dritte Autor bei Tropic Thunder. Also der hat das mitgeschrieben, was ja schon auch für mich echt so ein Meisterwerk ist.
Mhm.
Und dann hat er aber auch sowas wie Holmes und Watson geschrieben, was jetzt nicht gerade ganz weit oben ist bei mir. Ja, und die beiden haben eben Idiocracy geschrieben. Und das ist ein Film, der, wie du schon richtig erraten hast, in der Zukunft spielt. Beziehungsweise die steigen 2005 ein in die Handlung. Und es geht um Officer Collins. Erstmal, der leitet so ein geheimes Experiment bei der Armee. Na, wir sind natürlich in den USA. Und es geht darum, dass es so ein sogenanntes Human Hibernation Project gibt. Das hat den Plan, dass da Leute so wie so eingefroren werden, damit die zum späteren Zeitpunkt wieder aufgetaut werden können, wenn man sie am meisten braucht.
Mhm.
Und um das anzutesten, wollen sie möglichst durchschnittliche Leute nehmen. Die brauchen also einen Mann und eine Frau. Der Plan ist, die einzufrieren und ein Jahr später wieder aufzutauen, um dann zu gucken, ob die das unbeschadet überstanden haben. So, und deswegen sind sie auf der Suche nach möglichst durchschnittlichen Soldaten und landen so bei Joe Bowers, gespielt von Luke Wilson. Weil der hat einen Job, wo er sich noch, der sitzt da an einem Schreibtisch, war nie irgendwie im Einsatz bei der Armee, also nie im Kampfeinsatz. Sitzt da an seinem Schreibtisch und guckt unterm Strich eigentlich den ganzen Tag nur fern und findet es aber super, dass er so nichts machen muss. Und dann kommt aber eben sein Vorgesetzter zu ihm und sagt, hier, du wurdest ausgetauscht, du musst jetzt so ein Experiment machen. Und er hat gar keinen Bock auf Veränderungen und sagt doch, hey, wenn ich das hier noch 8 Jahre weitermache, dann kriege ich meine Rente und alles ist fein. Ich habe gar keinen Bock, jetzt was anderes zu machen. So, können wir das nicht anders machen? Er so, nee, du musst mit.
Mhm.
Und dann wird er Teil von diesem Human Hibernation Project. Und dann suchen sie eben auch noch eine möglichst durchschnittlich intelligente Frau. und landen so bei Rita, gespielt von Maya Rudolph. Und die wird dann eben auch zu diesem Experiment geholt, hat anfänglich gar keinen Bock drauf und kriegt dann aber gesagt, dass das ja in einem Jahr schon vorbei ist und dass sie eben gutes Geld für kriegt. Also erklärt sie sich bereit, wird da eben mit eingefroren oder kommen halt in sowas Sargähnliches und die Dinger werden dann entsprechend abgeriegelt. Und dann soll ein Jahr vergehen. Das Problem ist, unmittelbar nachdem die dann eben da reingepackt wurden, geht dieses ganze Projekt im Bach runter, weil das Gebäude, in dem das alles stattfindet, vom Militär, das wird verkauft, dann abgerissen und dabei geraten die komplett in Vergessenheit. Bei der Suche nach Rita hat sich Officer Collins in ihre Kreise begeben, weil die hat, ganz wichtig, als Nutte gearbeitet. Also musste er sich mit ihrem Zuhälter auseinandersetzen. Dieser Herr, Upgrade, wird gespielt von Scarface. Also dem Rapper.
Scarface?
Ja, Mann.
Okay, das wusste ich gar nicht mehr, dass der damit spielt.
Er spielt Upgrade. Geschrieben übrigens Up, G-R-A-Y, E-Doppel-D. Upgrade.
Okay.
The double D is for a double dose of that pimpin. Wird an einer Stelle auch sehr klar etabliert. Deswegen mit 2D. Ja, und mit dem muss sich eben Officer Collins erstmal auseinandersetzen. Hat er dann auch so eine Diashow vorbereitet, die aber übersprungen wird, wie er sich eben den Abend dann mit Upgrade bespaßt hat. Ziemlich geil. Jedenfalls hat das halt zur Folge, dass er in diesen Zuhälterkreisen gelandet ist. Deswegen unmittelbar nachdem die eben da in diese Särge gepackt wurden und eingefroren wurden, wird Officer Collins verliert dann seinen Job. Daraufhin eben das ganze Gebäude wird abgerissen und so. Und die geraten also komplett in Vergessenheit.
Mhm.
Und dann liegen die da 500 Jahre lang. Und die Welt verändert sich. Und es wird auch zu Beginn etabliert, er wird so ein Paar gezeigt, was hochintelligent ist, mit so einem IQ von 140.
Mhm.
Und was die sich für Gedanken ums Kinderkriegen machen. Und parallel dazu sehen wir eben in dieser Montage ein Paar, so ein Hillbilly-Paar, was mit einem IQ von eher 80 daherkommt. Und die setzen halt nonstop Kinder in die Welt, weil die immer wieder schwanger wird. Und das hochintelligente Paar sagt halt immer so, nee, jetzt ist gerade kein guter Zeitpunkt, weil das und das ist. Und wir planen in 5 Jahren und dann so. Und unterm Strich kommt es aber nie dazu. Und anhand dessen wollen die aufzeigen, dass die Welt immer mehr verblödet. Weil Klar. Die halt sagen, dumme Menschen setzen hammer viele Leute in die Welt und die sind dann auch dumm und so. Das ist jetzt natürlich erstmal, das kritisieren auch sehr, sehr viele Leute an dem Film. Ich habe mich da gerade so auf Letterboxd so ein bisschen umgesehen. Alter. Da ist jetzt natürlich diese ganze Woke-Generation, die dann an dem Film alles kritisiert, weil die halt sagen, hey, erstmal ist die Prämisse, setzt voraus, dass Dummheit vererblich ist. Mhm. Also das ist quasi, wenn du einen kleinen IQ hast, dass dann dein Kind zwangsläufig auch einen niedrigen IQ hat. Was natürlich so Quatsch ist. Aber das ist jetzt halt erstmal die Prämisse des Films und es dient ja auch, im Grunde ist das ja auch der Witz des Films, dass das halt dieses sehr kritische Bild sehr überspitzt darstellt. Weißt du, dass die halt sagen, Satire, die Menschheit verblödet ein bisschen, was aber eben auch sehr stark mit dem Konsum von Medien und Fernsehen und allem Möglichen zu tun hat. Und auch entsprechender Nahrung und so. Deswegen, also die USA werden hier so ein bisschen als Weltbevölkerung dann dargestellt und die verblödet dann halt in diesen 500 Jahren auf das Dümmste, was man sich halt so vorstellen kann.
Mhm.
Das heißt, die Sprache ist dann eben auch im Jahr 2505 ist eben die Sprache auch komplett verkümmert und die Menschen sind insgesamt alle total verblödet. Es gibt kaum noch Pflanzen, weil die irgendwann angefangen haben, Wasser zu privatisieren. Dann wurde das von so einem Getränkehersteller aufgekauft und das hatte zur Folge, dass eben aus den Leitungen kein Wasser mehr, sondern dieses Gatorade-ähnliche Zeug namens Broncho oder Brondo oder so, dann da aus den Leitungen kommt. Und damit bewässern die dann eben auch die Pflanzen und den Boden und es hatte zur Folge, dass halt alle Pflanzen eingegangen sind und die Welt ist auch so eine Art Wüstenplanet jetzt.
Mhm.
Ja, ist halt alles total vertrocknet. Und die haben vor allen Dingen dann eben ihren Müll einfach immer weiter hochgestapelt. Also da gibt es dann eben eine Region, die ist komplett Müllhalde Und da gibt es dann so eine riesen Mülllawine im Jahr 2505. Und bei dieser Mülllawine rauschen dann eben auch diese beiden sargähnlichen Boxen, in denen die aufbewahrt werden, unsere beiden Protagonisten, die rauschen dann eben dabei runter und so kommen sie frei. Und sind dann aber eben nicht nur ein Jahr später wieder aufgetaucht, sondern eben 500 Jahre später. Und dann geht es natürlich drum, wie sie da jetzt wieder zurückkommen.
Ich erinnere mich. Also so, die Story hat sich langsam wieder zusammengesetzt im Kopf, ja.
Ja. Und das Lustigste mitunter finde ich, dass halt die Reader die ganze Zeit oder über weite Strecken des Films Schiss hat, dass Upgrade jetzt tierisch sauer ist.
Mhm.
Und Joe sagt ihr halt immer so, hey, Upgrade ist seit so vielen Jahren tot. Stress dich mal nicht. Wir sind hier 500 Jahre später. Upgrade ist kein Problem mehr.
Mhm.
Und sie so, hey, glaub mir, der findet mich. Ja.
Und also du bist auch ein großer Fan von Maya Rudolph, muss man dazu sagen.
Ich das bin
ist natürlich dann immer hilfreich.
Sowieso.
Mhm.
Wobei die jetzt hier, ist sie hier noch weit entfernt von SNL und Bridesmaids und ja, sowas. Anfänge, ne? Also das ist hier schon wirklich, sind die Anfänge, das spielt die schon alles auch sehr reduziert. Aber die Umstände an sich finde ich halt schon sehr witzig, dass eben diese Bedrohung in Form ihres Zuhälters,
mhm.
Upgrade, dass sie Schiss hat, dass der mal kurz durch die Zeit reist, um sein Geld zu holen, weil eben das Problem ist, ne? Upgrade kriegt natürlich noch Geld von ihr, weil für dieses Projekt sollte sie ja auch Geld bekommen und ja, sie gehört ja quasi Upgrade. Ja, das ist natürlich auch da, ne? Also die PC-Polizei, ich glaube, das zieht sich hier so ein bisschen durch unsere Filme, die darf hier auch überhaupt nicht hingucken. Ich glaube eben auch, dass das zur Folge hat, dass jetzt eben hier auf Letterboxd und so, dass da so viele Leute so hart haten, weil du kannst hier natürlich auch ganz viel Kritik am Drehbuch äußern aufgrund von solchen Dingen, ne? Aber man kann es auch einfach lassen, weil ich finde nicht, dass die hier Einzelpersonen zu nahe treten. Ne? Also wenn sich jetzt hier ein dummer Mensch irgendwie vorgeführt fühlt oder halt irgendwie sich schlecht repräsentiert fühlt und so weiter, dann ja, tut's mir leid. Aber ich finde, also man kann das eben auch alles sehr ironisch auffassen, weil das ist es. Also das ganze Ding ist ja ein Witz.
Aber diese dummen Menschen sind ja dann zu dumm zu erkennen, dass sie gerade verarscht werden.
Deswegen. Ja, aber dann ist ja schon wieder ein Segen.
Eben.
Ja.
Deswegen ist der Film, glaube ich, safe.
Ja, aber eben, also allein dann, dass sich dann da offenbar Leute in der Position fühlen, zu sagen, ja, das ist aber eben manchen Menschengruppen gegenüber nicht fair, weil das und das und das ist ja gar nicht so.
Mhm.
Es wird hier ja niemand einzeln direkt angegriffen oder eben ganze Personengruppen. Weißt du, die sagen ja nicht so, das und das Volk hat die Welt übernommen und die waren alle blöd.
Mhm.
So, das ist es ja nicht. Sondern was hier kritisiert wird, ist, dass die Menschheit sich selber zugrunde gerichtet hat, weil die zugelassen haben, dass die Leute immer blöder werden.
Ja, ich
und
weiß, was
das ist gerade, finde ich, heute immer noch aktueller denn je wahrscheinlich, weil Social Media verblödet halt die Leute auch hart.
Ach so, deswegen hast du mir den Aufgabenpart überlassen.
Ja, natürlich.
Hast gesagt, so, bevor ich verblöde,
machst soll du das mal machen.
Jetzt habe ich dich nicht gecheckt.
Ich glaube, du hast da schon noch ausreichend Distanz zu, aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass das schon dazu geführt hat, dass bei vielen Leuten so der Fokus im Leben und was man erreichen will, da schon stark beeinflusst wurde. Weil das ist hier natürlich auch so ein bisschen die Message, dass er dann eben, also ne, die sind dann natürlich im Jahr 2505 unterwegs, erleben eine Menge Dinge, aber unterm Strich sind die beiden dann halt die intelligentesten Menschen auf dem Planeten.
Mhm.
Obwohl sie halt in unserer Zeit völlige Durchschnittsleute waren, was das angeht. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass er auch ansatzweise diese Läuterung durchmacht, dass er sich halt sagt, hey, ich war in meiner Zeit einfach so zufrieden damit, mit dem Minimum durchzukommen. Ich hätte einfach viel mehr aus mir machen können und mein Potenzial ausschöpfen und so. Was in die Richtung geht es ja auch noch ein bisschen. Also deswegen ist es einerseits natürlich echt alles wahnsinnig ironisch aufgezogen. Das darfst du halt auch nicht ernst nehmen, aber es ist ja eine Satire.
Eben. Die sind ja immer überspitzt insofern.
Ja, aber dass das manche Leute eben nicht verstehen, weiß ich nicht, ey. Oder das eben
nicht verstehen wollen.
Ja, eben. Offenbar. Ganz offensichtlich, weil die sich dann da daran stören, wo ich mir denke, so, lass den doch seine Satire machen, Alter. Wo ist denn das Problem?
Mhm.
Ja, gut. Als er dann eben mit dieser Also der Moment, wo er wieder auftaucht, da stößt er auch direkt auf die Figur von Dax Shepard. Weil der sitzt da in seiner Wohnung und über diese Mülllawine rauscht dann eben diese Box in seine Wohnung, während er da gerade diverse Fernsehkanäle parallel konsumiert, allen voran eine Show, die heißt Are My Balls, glaube ich, wo es irgendwie nur darum geht, dass ein Typ die ganze Zeit in die Nüsse getreten wird. und er feiert das Ding halt und das ist also schon krass, also wie geil manche von denen diese Verblödeten spielen. Das ist natürlich auch voll plakativ, aber allein schon, wie sich das eben sprachlich äußert und so, das ist schon stellenweise, ich habe da echt immer noch sehr gelacht. Terry Crews ist dann 2505 ist Terry Crews der Präsident.
Alter, okay, der ist auch noch dabei, ja.
Präsident Camacho, ja. Hier übrigens noch als Terry Allen Crews.
Okay.
Den Credit.
Das Allen hat er dann irgendwann mal abgelegt, ja.
Ja, offenbar. Ja, und dann gibt's noch so Mini-Auftritte von Justin Long und Thomas Hayden Church.
Mhm. Ja gut, Justin Long ist auch so ein Typ, der damals in jeder Komödie irgendwie zwischen 2000 und 2010 war der ja überall dabei.
Ja.
Auch super aktiv.
Der spielt den Arzt, der ihn zu Beginn untersucht, weil als er aufwacht, Joe, weiß er natürlich nicht, dass alle um ihn rum völlig verblödet sind und will dann erstmal ins Krankenhaus, um sich checken zu lassen, ne? Weil ihm geht's halt nicht gut so, dem ist voll schwindelig und schlecht und so.
Mhm.
Und dann steht er da eine Anmeldung beim Krankenhaus und beschreibt halt seine Symptome. Und parallel siehst du die Tante am Desk, die ihm wirklich du siehst förmlich ihr Vakuum im Hirn, während sie ihn anguckt und mit dem Finger dann so über die Tasten fährt und guckt, welches von dem, was er gerade sagt, auf welches Bild zutrifft, weil da sind dann einfach so Symbole für die einzelnen Symptome abgebildet. Okay. Du siehst halt so einen Kopf mit einem Messer drin stecken oder irgendwie so einen Fuß, der brennt oder so, ne, für dann Leute mit Verbrennungen und Stichwunden und so müssen die dann eben entsprechende Knöpfe drücken. Und weil er dann aber so viel erzählt, landet sie am Ende auf dem Knopf, wo du einfach nur so eine Silhouette von Mann hast und drumherum lauter Fragezeichen. So. Den drückt sie dann und dann wird er einen weitergeschickt und dann landet er eben beim Arzt, der dann Justin Long ist, der ihm da kiffenderweise erzählt, dass er nicht weiß, was er hat. Und ja, als er ihn dann fragt, was er jetzt machen soll und er nur so, well, you know, so, und lacht sich ja kaputt und sagt ihm unterm Strich aber nichts.
Mhm.
Ja. Und deswegen kriegt er dann so nach und nach mit, wie verblödet die ganze Population ist. Und das hat schon immer noch echt, finde ich, sehr viele echt lustige Momente. Also, ich habe das hier schon echt immer noch sehr gefeiert.
Hast du das Sample-Würdiges gefunden?
Ja, ich habe mir ein paar Stellen rausgeschrieben, aber das noch nicht gesampelt.
Ah ja.
Ja, so schnell war ich nicht. Ja, also Mike Judge, irgendwie trifft er meinen Humor mit seinen Sachen. Gibt wenig von dem, wo ich sage, so gar nicht meins. Bisher würde mir gar nicht groß was einfallen, ehrlich gesagt. Ja, schade. Also Idiocracy bei dir offenbar nicht groß hängen geblieben.
Nee, hängen geblieben ist er nicht. Da mochte ich seine anderen Werke schon mehr. Also unterm Strich bin ich definitiv auch Fan von Mike Judge und seinem Humor. Gerade so Silicon Valley ist natürlich top.
Ja.
Aber Idiocracy ist ehrlich gesagt nicht so hängen geblieben. Nee, hast du recht.
Okay, und Office Space hast du noch nicht gesehen, ne?
Office Space? Nee. Ja. Habe ich mir auch irgendwann gekauft, aufgrund des kultig verehrten Statuses.
Mhm.
Aber die Sichtung steht noch aus.
Okay. Ja, es gibt hier auch, also es gibt hier wirklich viele kleine Details, auf die man achten kann, die jetzt auch nicht dramatisch sind, wenn sie einem gehen, aber ich finde es halt eben, es hat eine gewisse Detailliebe hier, weil dann zum Beispiel, er wird ja dann verhaftet, relativ schnell auch in der Zukunft und du erfährst aber nie so wirklich, wofür er angeklagt wird und als er dann kann er fliehen und dann muss so eine Tätowierung am Handgelenk bekommen, ne? Die ersetzt den Ausweis. Weil mit dem bezahlst du und der wird überall gescannt und so, damit man weiß, wer du bist. Und weil er die nicht hat, muss er die bekommen und dann wird er eben von der Polizei eingefangen, damit er diese Tätowierung bekommt. Und dann ist das so ein Prozess, wo er auf so einen Stuhl gesetzt wird und dann muss er so seinen linken Arm in diese Maschine stecken und dann ist er da halt so festgepinnt, damit er da diese Tätowierung bekommt. Und vor ihm ist eine Kamera und ein Computerdisplay und mit dem muss er sprechen und dann heißt es erstmal so, jetzt sag mal deinen Namen. Ne? Und er ist aber noch völlig in Hektik und so und sagt dann irgendwas und landet dabei, dass die Maschine versteht, not sure.
Mhm.
Und markiert dann als Vorname Not und als Nachname Sure. Und dann muss er das bestätigen und bei der Bestätigung geht natürlich auch alles schief so und unterm Strich ist dann halt sein Name, den er auch dann in Form von Barcode tätowiert bekommt, Not Sure. Und dann siehst du eben, weil dann sind sie irgendwann bei Casco.
Mhm.
Und das ist so lustig, Casco ist mittlerweile alles in einem, ne, so, die haben dann auch, also die Figur von Dax Shepard ist ja dann auch sein Anwalt und der hat auch bei Casco studiert.
Okay.
Ja, und dann ist er eben, rennt er bei Casco rum und dann wird irgendwann, erwischt so eine Kamera seinen Barcode und dann wird abgescannt und der Alarm geht an, weil er eben gesucht wird.
Mhm.
Und dann siehst du oben auf dem Bildschirm eben so sein Bild und neben steht eben Not Sure, sein Name, und drunter stehen die Anklagepunkte, wofür er gesucht wird. Und da steht halt einfach for being a dick.
Das ist der Anklagepunkt.
Einer der drei Anklagepunkte, ja. Der zweite ist for escaping from jail, weil er da halt ausgebrochen ist. Und der dritte ist for fucking up lots of shit.
Okay.
Und so sprechen die halt alle. Und das ist schon auch wirklich, das gibt schon sehr oft sehr witzige Momente, Alter. Das ist schon echt immer noch sehr gefeiert. Ja, und das war aber finanziell gesehen ein ziemliches Desaster, weil der Film, also Fox, 20th Century Fox hat den gemacht und die haben alles versucht, den Film nicht ins Kino zu bringen. Mhm. Weil die hatten desaströse Testscreenings. Da wurde er halt übelst verrissen. Und die waren aber vertraglich dazu verpflichtet, den Film ins Kino zu bringen.
Oh.
Jetzt war aber nicht festgelegt, wie groß der Release war, sein musste und wie lange der Film im Kino bleiben muss.
Mhm.
Dann haben die den halt wirklich nur in auf sechs Märkten released und haben dabei aber halt die größten Märkte wie so New York und LA und so weiter ausgelassen.
Mhm.
Und haben den nach einer Woche überall wieder aus dem Kino rausgenommen.
Ja, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob der ein Kino-Release hätte, wüsste ich auch nicht mehr. Da konnte ich mich null dran erinnern. Insofern ist ja...
Also der lief wirklich nur in vereinzelten Städten ganz kurz.
Mhm.
Stellenweise ging das sogar so weit, dass die es geschafft haben, die Kinobetreiber dazu zu zwingen, den nur unter Untitled Mike Judge Project zu bewerben.
Mhm.
Deswegen, du hattest gar keine Chance eigentlich, den Film im Kino zu sehen. Und dementsprechend ist das dann auch gefloppt. Aber also, das ist schon bitter. Wenn du so einen Film machst und dann hast du ein Studio mit drin stecken, was diesen Film dann so boykottiert. Ja, na gut, also auf DVD hat er bestimmt gut funktioniert. Habe ich noch gelesen, dass der ursprüngliche Titel von dem Drehbuch für den Film hätte sein sollen, The United States of America.
Mhm.
Und der Arbeitstitel war 3001. Was ich natürlich schon irgendwie wieder cool finde.
Verstehe.
Ja. Oh, übrigens, das fällt mir gerade wieder ein bei The Groove Tube, ne? Die Eröffnungssequenz ist eine viel zu lange 2001-Verarsche.
Okay.
Geht irgendwie 5 Minuten lang. Siehst du halt diese Dawn of Man-Nummer, ne? Mit
dem Affen.
Mit ein paar Leuten in den schlechtesten Affenkostümen.
Also sprach Zarathustra und so.
Die dann halt vor einem Fernseher völlig ausflippen, ne? Anstatt vor diesem Monolith. Und dann da anfangen, Instrumente zu spielen und zu tanzen und sonst ist alles mörderpeinlich. Naja.
Oha. Ja gut, warte, wenn wir gerade noch beim Nachreichen und beim Reinschieben sind, that's what she said.
Ja, hier ist that's what she said.
Hey.
Parallel verschiedene Dinger gedrückt. Ich geil.
Das war so wie so ein Duell.
Schnelle Finger,
hier.
Ja, man.
Schnellstes Ziel, dir.
Ja, du warst zuerst, glaube ich, ne?
Ja, es war knapp auf jeden Fall. Es war nicht schlecht. Was ich sagen wollte, es gab von Menschen im Hotel übrigens noch ein deutsches Remake, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ende der 50er kam noch eine Version mit Heinz Rühmann, Gerd Fröbe und so aus Deutschland.
Wie hieß der?
Auch Menschen im Hotel.
Ach, der hieß auch Menschen im Hotel.
Okay. Das war ursprünglich ein Broadway-Stück von 1930. Das haben die damals halt verfilmt in Amerika.
Ach, das war erst ein Bühnenstück, okay.
Ja, ja, und knapp 30 Jahre später, also wirklich erst 59, glaube ich, war es, gab es auch einen deutschen Spielfilm namens Menschen im Hotel mit Rühmann und Fröbe und ein paar großen Namen aus deutschen Landen. Das habe ich vergessen zu erwähnen, falls jemand sich fragt. Kommt dann nachher wieder, kann ich gesagt, dass es da eine deutsche Version gibt.
Ja, schön. Nee, wobei das klingt interessant. Also ich meine, Heinz Rühmann mag ich eh. Mhm. Könnte man sich auch mal angucken.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass es definitiv schauspielerisch noch eine andere Nummer ist als das Laientheater von der GAVO.
Mhm.
30 Jahre zuvor. Ich meine, ja, da sind ja auch schauspielerisch so ein bisschen, da gab es Brando schon. Also da hat man schon ein paar Leute, an die man sich orientieren kann.
Ja. Ja, wie gesagt, Heinz Rühmann war ja definitiv ein guter Schauspieler.
Ohne Frage.
Gut, zurück zu...
Unser Mann in Hollywood.
Ja. Mindestens. Ja. Hat er jemals einen Hollywood-Film gemacht?
Nee, der war international wenig unterwegs, auf jeden Fall, der Rühmann. Also irgendwas wird er schon international gemacht, in irgendeinem Kriegsfilm oder so, hat er bestimmt mitgespielt.
Ja, denke ich auch.
Aber Fröbe und so war schon, der ist da schon als Bond-Bösewicht und so, der war schon mehr international unterwegs als Rühmann. Rühmann war wirklich mehr in Deutschland.
Ja, oder so ein Maximilian Schell auch, ne? Also,
ja, Kurt Jürgens.
Ja.
Da gab es einige, die mehr diesen Titel verdient hätten.
Mhm.
Aber natürlich einer der größten Schauspieler in Deutschland, Rühmann.
Ja. Okay. So. Idiocracy.
Mhm.
Hierzulande ab 12 freigegeben, in den USA Rated R. Ist klar.
Die spießigen Amerikaner.
Ja, das hat natürlich mit der Sprache zu tun, ne?
Mhm.
Ja. Gibt auch ein Kinderrestaurant, was Buttfuckers heißt. Also gibt hier schon diverse Dinge, wo es mich nicht überrascht, dass die da in den USA sagen, nee, können wir nicht bringen. Naja, dann zu den Zahlen, wenn das fein für dich ist.
Ist fein für mich.
6,6 gibt's auf IMDb. Metascore passenderweise bei 66. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,5. Das zieht sich hier ja echt ziemlich durch. Und vom Publikum 3,4. Nur Letterboxd ist dann natürlich wieder ein bisschen drunter mit 3,1.
Ich notiere in der Zeit Freeocracy. Ja, für spätere Episodentitel.
Ah, ja. Wobei, müsste es dann nicht Threediocracy sein?
Ja, Threediocracy ist halt meine zweite Wahl gewesen. So. Threediocracy klingt halt so ein bisschen schnittiger und man weiß wahrscheinlich trotzdem noch, welcher Film gemeint ist. Aber hast du recht, eigentlich ist es Threediocracy. Oder Threediocracy. Weil selbst T-R-I ist ja die Zahl 3 in slawischen Sprachen zum Beispiel.
Ja,
so.
Ja.
Selbst das würde passen.
Nicht nur in slawischen Sprachen, aber ja.
Auch in Latein, oder?
Ja, in romanischen Sprachen halt, klar.
Romanische und slawische Sprachen. Ja, jetzt ich.
Threediocracy wäre ganz gut.
Stimmt.
Ja.
Einigen wir uns auf Threediocracy.
Sehr gut.
Ja. Aber nicht gleich nächste Woche, dann fällt's auf, sondern irgendwann, wenn die Leute vergessen haben, dass wir diesen Brainstorming
dann
gemacht
haben. Dann fällt's auf.
Ja.
Das wäre ja dramatisch. Alter.
Folge 270.
Das geht gar nicht, ey. Um Gottes Willen.
Nee, das geht gar nicht.
Ja. So, jetzt darfst du raten.
Das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass du den mehrfach gesehen hast. Also, wie oft insgesamt?
Ich weiß nicht, ob höchstens, also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das jetzt nicht erst das zweite Mal war.
Hm.
Aber das ist schon immer noch echt lustig.
Ich pendel so zwischen zwei, ich pendel schon wieder, ob das eine 8,5 sein könnte. Ja, ich mach das jetzt hier 50-50, ja. Vorhin hatte ich die optimistische Variante, diesmal nehme ich die pessimistische und sage... Ich habe Angst. Eine 8.
Sogar das ist zu hoch. Ich bin mal 7,5.
Ach du Scheiße. Okay. Ja gut, dann hätte ich verkackt, weil ich habe tatsächlich eventuell zu einer 8,5 tendiert, weil du als Comedy-Fan und guckst dir mehrfach und so und weil du auch dumm bist, dachte ich, dass ein Film dir gefällt, der halt dumm ins Zentrum packt.
Oh,
ich habe zu viel Credit gegeben.
Also echt.
Verdammt.
Sing doch lieber nochmal was, Guess. Du hast doch jetzt heute schon so viele Lieder angestimmt.
Ich singe ja nur, wenn es passt.
Kann ich einfach den mal drücken.
I've been called the songbird of my generation.
Komm schon.
Jetzt drückst du den Songbird, wo ich nicht singe.
Ja. Abschließend, sozusagen.
Dann sag mal die Punkte nochmal. Wo sind wir jetzt gelandet? Also auf jeden Fall minus 0,5 für mich, aber.
Ja, minus 2 zu minus 1,5.
Minus 2 zu minus 1,5. Eieiei. Da hat er die ausgeglichen. Da hat er ausgeglichen.
Ist es soweit, ja?
Es ist soweit, ja. Im ersten Monat hat er aufgeschlossen.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen, ja. Also mal gucken, wer die Führung übernimmt beim nächsten Mal, oder? Ob wir einen Unentschieden machen. Mal gucken. Spannend.
So spannend.
Unheimlich spannend.
Ja.
Ja.
Have you ever thought of just lowering your standards in terms of general happiness?
Nee, habe ich nicht. Ich habe hier.
Who put that bright idea in your head?
Ich bin der mit den Bright Ideas.
Genau.
Alrighty.
Ah, wunderbar.
Wir sind durch für heute. Ich gehe mit Classic Dave noch ins Kino, wie gesagt. Wir gucken uns einen Film an, den Lee hier schon rezensiert hat. Insofern reiche ich brav meine Punkte nach. Und zur nächsten Episode erwartet euch schon der erste Teil des Supporter-Specials.
Oh ja.
Und da gibt es nur Filme, die auf eurem Mist gewachsen sind. Und wir gucken, eine von den Hausaufgaben bringen wir da auch noch. Nämlich.
Das war in der nächsten.
Ach, das war in der nächsten, das war in der zweiten, okay. Ja, also für diejenigen, die jetzt noch die Hausaufgaben von diesem Monat sehen wollen, Identity bringen wir definitiv noch.
Das und ist dann der, ja.
Wir bringen mit den, ja, hier Filme, Jungs, kleiner Teaser, mit denen gucken wir The Haunting.
Stimmt, The Haunting steht noch an.
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, sollen wir ankündigen, welche Filme in der nächsten schon kommen? Oder?
Ja, lass mal machen. Das ist ein guter Plan, weil wir haben es jetzt aufgeteilt auf zwei Folgen, so können wir euch sagen, was euch jetzt am Dienstag erwartet und was euch am Freitag erwartet.
Genau. Von meinen Filmen bringe ich King Kong, Prospect und Hatari.
Mhm. Achso, meine soll ich jetzt nennen, oder was?
Ja, dachte ich.
Hättest du auch meine nennen können,
okay. Das nicht. Die Filme von Guest sind Ricky O, Krabat und Daniel Isn't Real.
Ja, das am Dienstag. Insofern habt ihr jetzt eine Hausaufgabe, die sechs Filme noch reinboxen jetzt in den drei Tagen.
Gib ihm.
Und dann sagen wir euch dann einfach in der nächsten Episode, was wir dann am Freitag bringen. Oder sollen wir es auch gleich machen? Haben die länger Zeit, oder? Okay, komm, dann kriegt ihr jetzt die Filme für den.
Aufmerksame Zuhörer wüssten dann natürlich nach dem Ausschussverfahren schon, was die anderen Filme sind, aber.
Meinst du, die haben sich rausgeschrieben, was wir hier gezogen haben?
Ja, genau. Glaube ich. Nein, darfst du aber gerne ankündigen.
Ja, und die Folge darauf, dann am Freitag, reden wir über Reise zum Mittelpunkt der Erde, über Memento, über den Film Forgotten, über Sardonicus. Wie heißt der?
Mr. Sardonicus.
Mr. Sardonicus, ja. Und da bringen wir dann.
Ich glaube auf Deutsch der unheimliche Mr. Sardonicus.
Richtig, unheimlich ist auch noch.
Ja, das.
Und da quetschen wir noch unsere gemeinsame Hausaufgabe Identity rein. Die gibt es dann in der letzten Episode des Monats am Freitag. Und da ziehen wir dann auch die Lose für November. Und da präsentieren wir euch auch die Hausaufgabe und Auftragsfilme für November in dieser Episode.
Mhm.
Einiges auf dem Programm, die nächsten beiden Folgen.
Du kennst Identity auch schon, ne?
Habe ich schon gesehen.
Mochtest du den?
Ja.
Ich fand den ja echt grandios, ne, beim ersten Mal.
Ich fand den ganz cool, aber ich bin super gespannt auf den Rewatch, weil du ja bestimmte auch. Sachen weißt.
Ja, ja, eben, weil der hat diesen Wahnsinns-Twist.
Ja.
Und das ist jetzt echt die Frage, ob der dann vielleicht sogar noch so Fight Club-mäßig, wo du irgendwie noch was gewinnst, oder ob das irgendwie dann verpufft. So.
Genau, das muss nicht sein, dass der Film dann irgendwie sinkt, nur weil du weißt jetzt, wie es ausgeht, sondern ich bin gespannt, ob der nach wie vor funktioniert, weil da war es natürlich, wow, okay, krass.
Ja.
Definitiv.
Ja, geil, geht uns beiden also gleich. Schön.
Sind wir auf einer Wellenlänge.
Mhm.
Ja, haben wir das auch noch hinter uns. Und dann danke nochmal fürs Supporten, danke fürs Hören, danke fürs Verbreiten. Nach wie vor schön.
Danke fürs Abonnieren.
Danke fürs Abonnieren, ja.
Das sagen wir nicht oft genug.
Definitiv. Und auch immer schön bewerten bei iTunes. Das hilft uns sehr bei der Verbreitung. Also kostet nichts. Kurz mal bei Apple einloggen und kleinen Text schreiben.
Kostet nichts. Nee. Könnt ihr auch so machen.
Aber auch nur, wenn ihr 5 Sterne geben wollt, ja. Jetzt nicht einloggen und rumhaten. Dann ficken wir euch.
Ja, genau. Wir finden euch und dann wird's düster.
Ja, dann stehe ich mit meinem Plymouth, stehe ich vor eurer Tür und dann gehen die Scheinwerfer an und dann will ich euch rennen sehen. Ne?
Und wie heißt dein Plymouth dann?
Der heißt Emil.
Jacqueline.
Nee, ist ein R.
Emil.
Ja, es muss schon, ist schon ein bisschen maskuliner bei mir.
Ja?
Ja.
Ja, stimmt.
Da ist es kein Mädchen.
Mein Auto heißt auch OJ.
OJ?
Mhm.
Ach, wem hast du den denn benannt?
Wie viele OJs kennst du denn?
Ich kenne einen.
Ja, siehst du?
Okay. So einer bist du.
Mhm.
Alright. Dann verabschieden wir uns jetzt mit OJ und entlassen euch ins wohlverdiente Wochenende.
Genau. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche und alle Supporter bis Sonntag. Peace. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.